Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Radioshow, und das ist eine Blickpunkt-Wahrheit-Show, und heute haben wir den 7. April 2018. Mit dabei sind heute die Maria.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
May.
Hallo.
Und der Flo.
Hallo.
Hallo, ich bin Jörg. Okay, wie immer, ihr seid herzlich dazu eingeladen, fleißig mitzuchatten, eure Kommentare zu posten und auch uns anzurufen, was jetzt aktiviert ist. Genau, und jetzt komme ich mal zu dem Thema. Die Überschrift unseres heutigen Themas lautet Jordan Petersons 12 Regeln für das Leben, ein Gegenmittel für Chaos. Das ist eine Übersetzung des Titels, sein Buch, was er vor kurzem veröffentlicht hat, und gibt es leider nicht auf Deutsch, und deswegen machen wir heute eine Show auf Deutsch über dieses Buch und über seine 12 Regeln. Genau, und natürlich ist da erstmal die Frage, ja, wer ist denn dieser Jordan B. Peterson? Warum haben wir ihn so schon so oft in unseren Shows erwähnt? Und warum machen wir heute speziell eine Show über ihn und über sein Buch? Genau, und vielleicht erstmal dazu ein paar Hintergründe zu diesem Jordan B. Peterson. Er ist 1962 in Fairview, seine Kleinstadt in Kanada, geboren und dort auch groß geworden. Dann, ja, waren seine Eltern selber ja ziemlich gebildet. Also sein Vater war Lehrer gewesen, seine Mutter war Bibliothekarin, was er den Weg geebnet hat, dass er sich schon sehr früh mit Büchern befasst hat und zeitig angefangen hat zu lesen, was er dann auch seinen Weg halt ebnete, dass er halt jetzt, ich glaube, seit 1997 halt Professor in der University of Toronto ist, also schon eine sehr, sehr lange Zeit hat lehrt letzten Endes. Genau. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, Peterson hatte eine große Berühmtheit oder ist sehr berühmt, gerade im englischsprachigen Raum. Er ist auch auf YouTube vertreten. Dort sind auch seine Lectures, heißt auf Englisch, aber seine Vorlesungen sind dort auch vorhanden. Und dadurch hat er zum einen mit großem Bekanntheitsstatus erlangt, und im Dezember 2017 hatte er insgesamt 800.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Channel und 550.000 Abonnenten so rum, und über 30 Millionen Views hatten insgesamt seine Videos, von insgesamt 300 noch. Also es sind im Grunde genommen schon sehr, sehr große Zahlen. Dann noch zwei andere Sachen zu Peterson. Er hat auch zwei Bücher veröffentlicht. Das eine sehr bekannte ist Maps of Meaning. Das ist halt wirklich in einer wissenschaftlichen Sprache geschrieben, wo das Buch teilweise auch revolutionär ist, halt von seinen Ansichten her. Und das Neueste eben, was wir heute besprechen wollen, halt das 12 Rules of Life und was wir heute ins Deutsche rüberbringen wollen. Genau, das erstmal so zu ein paar Fakten. Aber dann ist ja immer noch die Frage, naja, es gibt ja viele Professoren heutzutage, warum ist denn dieser Peterson jetzt einfach so besonders? Und diese Frage würde ich halt gerne mal in den Raum werfen an meine Co-Moderatoren, was die halt denken, warum dieser Peterson so besonders ist oder was ihn so besonders gemacht hat. Hat jemand eine Idee?
Ja, also was ihn halt wirklich in das Rampenlicht katapultiert hat, war halt, dass er, ich glaube, Ende 2016 sich dagegen ausgesprochen hat, als ein neues Gesetz in Kanada verabschiedet werden sollte, was mittlerweile auch verabschiedet wurde, nämlich was es als Hassdelikt darstellt, also Hate Crime, wenn man keine Transgender-Pronomen benutzt. Also Transgender-Pronomen, das sind halt Pronomen, die manche Leute einfordern, die sich weder als männlich noch als weiblich fühlen. Also jetzt nicht unbedingt die klassischen Transgender-Menschen, die sozusagen von männlich nach weiblich oder von weiblich nach männlich ihr Geschlecht wechseln, weil für die ist es ja alles kein Thema, es ist ja er oder sie, sondern halt für Leute, die halt sagen, ich bin weder weiblich noch männlich und ich will jetzt ein eigenes Pronomen. Und da hat er halt gesagt, das macht er nicht mit, weil er nicht einsieht, dass der Staat die Sprache per Gesetz reguliert und uns vorschreibt, was wir zu sagen haben. Und insbesondere deshalb, weil er eben die Ideologie dahinter kritisiert, er nennt es dann neomarxistisch oder postmoderne Ideologie, die halt dahinter steht, hinter solchen Bewegungen die Sprache zu verändern. Und da hat er halt eine Linie gezogen und gesagt, das mache ich nicht mit. Und das hat wohl sehr vielen Leuten aus der Seele gesprochen, nicht weil es jetzt unbedingt um Transgender und so ging, sondern einfach grundsätzlich diese ganze politische Korrektheit und diesen, sag ich mal, Mainstream-Diskurs, der einem immer vorschreiben will, was erlaubt ist und was nicht. Also das hat extrem vielen Leuten aus der Seele gesprochen und hat ihn da halt ins Rampenlicht katapultiert.
Ich würde eine Sache gern noch ergänzen. Er ist ja klinischer Psychologe und er hat halt sich lange mit dem Stalinismus und mit dem Dritten Reich auch beschäftigt, aus dem Blickwinkel des klinischen Psychologens, und er weiß halt, wovon er spricht, wenn er kritisiert, dass ein Staat also nicht Sprache diktieren kann. Also es kommt halt nicht aus dem Blauen, das ist keine persönliche Laune, sondern das ist was Gelerntes. Und natürlich war gerade der Widerstand aus der LGTB, ich habe keine Ahnung was noch, Bewegung dann besonders groß. Aber das hat er ja nie kritisiert. Also dagegen hat er ja nie was gesagt. Er hat einfach nur also dieses Diktat quasi angegriffen, was dadurch entstehen würde.
Dadurch fühlten sich natürlich auch gerade viele Leute aus, ich sage jetzt einfach mal salopp, Szene angegriffen. Und fing halt auch dann an, halt den Patterson zu attackieren, verbal. Ich weiß nicht, ob jemals was körperlich haben, aber auf jeden Fall war schon schlimm genug, was halt da viele gemacht haben, dass sie ihn halt verbal angegriffen haben, einfach für seine Meinung oder halt wissenschaftlichen Standpunkte, die er geäußert hat.
Ja, und das war halt auch so ein Thema, was ihm noch zusätzliche Popularität verschafft hat, weil halt diese ganzen, also die er nennt sie ja SJWs, also Social Justice Warriors, also sag ich mal extrem Linke, die angeblich für soziale Gerechtigkeit kämpfen, die halt wenn er dann Vorträge gehalten hat oder so auf dem Campus, ihn dann halt niedergeschrien haben, ne? Also gar nicht erst mit ihm diskutiert haben oder so, sondern einfach gesagt haben, der darf keine Stimme haben, den schreien wir nieder, und das wurde halt auf YouTube auch gefilmt oder veröffentlicht und so, und die Leute haben das halt gesehen und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, da ist jemand, der hat was Interessantes zu sagen und der wird niedergeschrien. Also das war halt so ein ganzer Skandal, und dadurch ist er halt, ne, ins Rampenlicht gerückt.
Mhm. Genau, und was ich halt an, also es gibt viele Sachen, die ich an Patterson gut finde, ist halt vor allen Dingen auch, dass er sein Wissen zur Verfügung stellt für jedermann. Sei es halt, wie ich vorhin es angesprochen habe, dass halt selbst seine Vorlesungen drin sind. Wer sehr gut in Englisch ist, kann da wirklich sehr viel rausholen aus seinen Vorlesungen. Die sind super gemacht, super spannend. Man muss da selbst nicht mal die Videos anschauen, sondern kann die sich auch als Hörbuch halt umwandeln sozusagen. Man nimmt da sehr viel mit. Und halt, ich glaube auch, das Maps of Meaning ist die erste oder die erste Fassung, hat er, glaube ich, auch frei ins Netz gestellt, kann man sich auch runterladen. Wie gesagt, ist halt auch Englisch und auch wissenschaftliche Sprache, aber das finde ich halt echt super, dass er sein Wissen einfach zur Verfügung stellt und jetzt nicht einfach nur in seinem hohen Eiffelturm einer Universität ist und sagt, ja, nee, mein Wissen kriegt niemand, sondern er stellt es halt zur Verfügung. Man hat das selber auch, glaube ich, ich sage jetzt mal Fundraiser, ich glaube, wo er halt selber auch Lectures noch gibt, wodurch er auch ziemlich bekannt wurde. Also wo man halt spenden kann an ihn. Und es gab Zeiten, wo er halt $1,000 im Monat verdient hat durch diese Lectures, die er da gemacht hat. Und ja, hat da so ein bisschen Brot dazu verdient. Aber ich denke, das wird eher das Geringste gewesen sein, sondern hat dadurch sich auch verbreitet. Hat einfach oder nutzt einfach das Medium Internet sehr gut aus, und damit er auch bekannt wird. Und um jetzt ein bisschen um das Buch umzuschwenken, es ist auch ein Bestseller mittlerweile, also, und das heißt natürlich auch, was da drin steht, auch Hand und Fuß hat. Und da würde ich mal sagen, ja, fangen wir mal am besten an mit diesem Buch, um was es dabei geht. Wie gesagt, die Seitenzahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber insgesamt hat es halt 12 Kapitel, und ich glaube, man kann auch sagen, es sind teilweise biografisch angelegt, halt aus Patterson seiner Sicht. Und wenn wir jetzt einfach mit dem ersten Kapitel anfangen, das sagt aus, wenn man es auf Deutsch übersetzt, stehe aufrecht, Schultern nach hinten. Genau. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal an, was in diesem ersten Kapitel behandelt wird, und dann mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen, ob wir überhaupt alle 12 schaffen oder nur ein Teil. Aber ich denke mal, die Hauptbotschaft können wir auf jeden Fall, egal mit wie viele Kapitel wir schaffen, von Patterson rüberbringen. Okay, hat jemand was zu seinem ersten Kapitel? Okay.
Ich kann mit den Hummern einsteigen.
Aber mit den Hummer, stimmt. Das Hummer, ja. Ich habe vor uns gehört, als wir das kurze Vorgespräch hatten, dass der Hummer mittlerweile schon so zu einem kleinen Maskottchen von Patterson geworden ist und der macht auch eine Tour und dass dann Leute schon hier so Fähnchen hochhalten oder Luftballons von Hummern und ja, das ist mittlerweile ein Markenzeichen von ihm und er argumentiert da immer Hummer und Serotoninbildung und das ist heutzutage halt immer noch ganz wichtig ist Serotonin, selbst wenn wir keine Hummer mehr sind, sondern höchstens essen, aber Serotonin brauchen wir trotzdem, damit wir uns gut fühlen. Genau.
Nee,
bitte Flo.
Er führt das Beispiel halt an, aus der Natur sozusagen, wie halt Dominanzhierarchien oder Kompetenzhierarchien kann man auch sagen, wie das in der Natur halt auch eine Rolle spielt und was so einen erfolgreichen Hummer dann ausmacht. Und das drückt sich eben in der Körperhaltung auch aus. Wenn der sozusagen erfolgreich sich in seinem Territorium durchsetzt und so weiter und eine sehr hohe Serotoninausschüttung hat, dann lässt ihn das auch heroisch erscheinen, sozusagen. Also das ist, sag ich mal, diese, das gilt eben auch für den Menschen so, dass ein Mensch auch einen Sinn dafür hat, wo er steht, sozusagen in der Hierarchie. Und dass es etwas Biologisches ist, was auch tief im Menschen drinsteckt. Also besonders vor dem Hintergrund, wenn man jetzt, sage ich mal, von einem Patriarchat spricht zum Beispiel und diese Hierarchie als negativ ansieht gesellschaftlich, als vielleicht auch irgendwie nur konstruiert oder so, oder von Männern dominiert, führt er eben dieses Naturbeispiel an, dass es eigentlich etwas sehr Biologisches auch ist, dass es Hierarchien gibt auch.
Dass er, das sozusagen einfach verankert ist in unserer Natur.
Genau,
der Dinge.
Ja. Ja, ich glaube, das sind so zwei Ebenen. Ne? Also die eine Ebene ist, dass er sagt, okay, wenn man jetzt aufrecht steht, Schultern nach hinten, ne, dass eben das ein ähnliches System wie schon bei den Lobstern oder Hummern auch im Menschen noch am Werk ist, was halt die Stimmung reguliert, ne, und die, wie man auf die Welt zugeht. Mhm. Und das hat halt eben mit Serotonin zu tun. Und wenn man jetzt einen hohen Serotoninspiegel hat, dann fühlt man sich halt besser, ist der Welt zugewandt und geht halt aufrecht durch die Welt. Und bei einem niedrigen Serotoninspiegel ist man halt eher, ne, so gebückt und will sich verstecken und ist unsicher und so. Also das ist natürlich alles sehr vereinfacht, das gibt Patterson auch zu. Das ist natürlich auch alles sehr viel komplexer, aber trotzdem, es stimmt schon, dass dieses System halt wirkt. Und das Interessante ist, dass es halt in beide Richtungen funktioniert. Also wir können quasi auch, wenn wir uns bewusst aufrichten und an unserer Körperhaltung arbeiten, dann verändert sich eben auch unsere ganze Stimmung und die Art, wie wir mit der Welt interagieren. Also wenn man halt, sag ich mal, die Brust rausstreckt, den Kopf nach oben, dann macht man sich ja auch ein Stück weit angreifbar, weil Bauch und Brust sind halt sehr verletzliche Körperteile. Und man zeigt halt der Welt, ja, also ich bin selbstbewusst und ich zeig meine verletzlichen Teile, ne, und hab keine Angst. Und das macht eben was mit dem ganzen Lebensgefühl. Und umgekehrt, wenn man halt gebückt durch die Welt läuft, ne, dann ist man halt, strahlt man aus, ich habe Angst, ich will mich verstecken und jede Herausforderung ist mir eigentlich zu viel.
Genau, das heißt doch, dass man, also wenn man gebückt durch die Welt geht, dass man an sich selber zweifelt und vielleicht auch keine Selbstachtung hat in dem Zusammenhang. Und Selbstachtung ist ja sehr wichtig. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass man immer richtig liegt oder alles richtig macht, aber dass man eine Selbstachtung hat, dass man sagt, ich nehme alles, was ich jetzt aufbringen kann, sozusagen, um mich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Also so ein bisschen, also mutig voranschreiten. Und das kann man schon erreichen, indem man eben, wie du sagst, mit Brust raus und mutig sozusagen sich den Herausforderungen stellt, statt sich zu verstecken.
Genau.
Ja, das ist zum Beispiel, also ich habe hier ein Beispiel, also wenn jetzt jemand gemobbt wird, zum Beispiel bei der Arbeit oder so. Also dann, und von ganz vielen. Also dann geht er ja zum Beispiel dann auch mit gebückten Schultern dort rein, macht sich auch verletzlich. Und das ist auch eine schlimme Sache. Also so ein Zustand, gemobbt zu werden. Und ich denke, was da zum Beispiel dann auch wieder hilft, ist, wenn man dann auf einer anderen Ebene etwas tut für sich, also was jetzt außerhalb der Arbeit ist. Und das gibt einem dann auch wieder Selbstbewusstsein.
Ja, ich weiß nicht, also ob das... Nee, absolut. So viel passiert einfach über die Körperhaltung. Ich mache gerade Rolfing und ich habe auch diese, kenne das auch mit dem Schultern einrollen. Und wenn man dann einmal aufgerichtet steht, hinterlässt man einen ganz anderen Eindruck und man geht ganz anders und man sieht ganz anders. Man sieht nämlich nicht nur, was direkt vor einem ist auf dem Boden, sondern man kann auf einmal bis zum Horizont gucken. Also das sind so, also es erweitert einfach das Blickfeld, also auch im übertragenen Sinne. Wenn ich wirklich immer, wenn ich die Schultern nicht zurücknehme und nicht geradeaus gucke, beschränke ich mich selber permanent.
Das heißt halt nicht nur den Boden absuchen, sondern jemanden von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, nicht mal auf die Füße zu schauen. Ja. Also wenn man das jetzt so betrifft.
Genau, man wird auch ganz anders wahrgenommen dann in dem Moment. Also man wird dann ernst genommen so. Also weil es bedeutet schon was, wenn man das Gefühl hat, das ist jemand, der sich selber auch ernst nimmt in dem Sinne. Also nicht zu ernst vielleicht, aber jemand, der sozusagen sich repräsentieren kann, der eine gewisse Präsenz hat. Das allein, das wirkt schon. Also unabhängig, man weiß ja nichts über einen Fremden oder so, aber wenn er schon sozusagen selbstbewusst eine gewisse Haltung schon äußerlich an den Tag legt, dann begegnen Menschen mit viel mehr Aufmerksamkeit in dem Moment. Jemand, der jetzt gebückt sich vorbeischleicht, zum Beispiel nicht gesehen wird, der ist mehr oder weniger unsichtbar für die anderen. Und Menschen neigen dann unbewusst dazu, so jemanden vielleicht auch nicht ernst zu nehmen oder viel eher zu hinterfragen. Also sich viel eher zu fragen, was stimmt mit dem nicht, was ist mit dem los oder so. Das regt dann negative Spekulationen an, wohingegen jemand, der sehr stark wirkt, der wird eher, also da würde man eher Positiveres vermuten. Also und sage ich mal, die Erfahrung, die man dann macht, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich nur Brust raus und Schultern zurück so durchs Leben geht, selbst wenn man sich vielleicht in dem Moment gerade nicht so gut fühlt oder so, kann aber sein, dass Menschen sozusagen in der Interaktion dann positives Feedback geben. Und das kann dann quasi diesen positiven Feedback-Loop anregen, der dann wiederum mehr Serotonin erzeugt. Und sage ich mal, das heißt, dass die Körperhaltung allein schon, sage ich mal, diesen Effekt auslösen kann oder in Gang bringen kann. Mhm. Und von da an kann man sich dann aufbauen, wenn man sich zum Beispiel jetzt schlecht fühlt oder so oder zu sehr an sich selber zweifelt.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Alleine die Körperhaltung, was die schon mit einem machen kann. Und wie oft fällt man halt unbewusst halt in alte Muster zurück, wenn man eben diese Tendenz hat, eher so eingerollt oder so kugelig zu laufen, sage ich mal jetzt witzigerweise. Und wenn man dann halt versucht, dagegen anzugehen, gerade wenn man depressiv ist oder eine depressive Phase hat, dass man halt dann wirklich sich klein macht, sich duckt und dann halt mal versucht, okay, jetzt mache ich mal das Gegenteil und dass man dann sich auch gleich anders fühlt.
Ja, genau. Das kann auch manchmal überlebenswichtig sein. Beispielsweise, wenn man jetzt durch die Stadt geht nachts, noch irgendwo war und da laufen dann irgendwelche merkwürdigen Gestalten draußen rum, da ist dann gerade wichtig, also dass man dann mit gerader Haltung an denen vorbeiläuft, dass man denen nicht also eine mögliche Schwäche oder Angriffsfläche darbietet, also wo sie dann irgendwie, sage ich jetzt mal, einen dann blöder anpöbeln oder sogar also einem rein.
Ja,
genau, also ein irgendwie körperlich angreifen können oder so.
Es ist in gewisser Weise auch ein Schutzmechanismus, weil es gibt ja Leute, die halt eher so raubtiermäßig drauf sind, die suchen sich gerne einen Schwächeren, so Bullies zum Beispiel, die reagieren auf Leute, die jetzt gebückt und schwächlich sozusagen durchs Leben gehen, weil die so aussehen, als wenn die einem nicht viel entgegensetzen würden, ja, wenn man die angreift. Da haben sie dann leichtes Spiel, wohingegen jemand, der sich aufbaut, da überlegen sie sich dann zweimal, ob sie sich mit dem anlegen sollen. Also weil das einfach die Körpersprache signalisiert dann schon, wie viel Widerstand zu erwarten ist.
Genau, das heißt natürlich nicht, wenn ihr jetzt eben wirklich eine schwere Depression hat, dass man alleine durch die Körperhaltung alles heilen kann. Das soll das nicht bedeuten, aber das ist halt ein erster Schritt, um halt auch mehr dieses Selbstbewusstsein zu erzeugen. Mhm. Genau, aber was habt ihr noch eine Idee, was hat Patterson noch gesagt, speziell in diesem Kapitel? Gibt es noch einen Punkt zum Beispiel oder mehrere Punkte?
Ich glaube, es gibt einen Aspekt noch, der ins Politische reingeht. Das ist ja bei ihm oft so, dass die Sachen sowohl, sag ich mal, einen Ratgeber
Aspekt haben, aber eben auch einen politischen. Und in dem Fall ist es eben so, das hatte Flo vorhin auch schon mal kurz angesprochen, also er sagt ja, dass Lobster, also Hummer, in Hierarchien leben, ne? Und dass halt Menschen auch in Hierarchien leben und dass das in uns biologisch angelegt ist und, sag ich mal, unabhängig vom gesellschaftlichen System, von der historischen Epoche und unabhängig sogar von der Spezies, halt wirklich sich durch die Natur durchzieht, dass es Hierarchien gibt. Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass es bei Menschen nicht anders ist als bei Hummern, weil seine Kritiker sagen dann halt so, ja, du kannst ja nicht irgendwie Menschen mit Hummern vergleichen oder so. Aber also bei Hummern ist es halt relativ einfach, da gibt es halt klare Hierarchien, die auch mit der körperlichen Funktion und so zu tun haben. Bei Menschen gibt es halt sehr viele verschiedene Hierarchien, je nachdem, ne, was, also in verschiedenen Bereichen. Also man kann in einer Sache kann man ganz unten stehen und im anderen Bereich kann man der Top-Lobster sein. aber der politische Aspekt dabei ist halt, dass ja oft gesagt wird nach dem Motto, ja, der Kapitalismus ist schuld daran, dass es Hierarchien gibt, oder das System ist schuld daran, dass es Hierarchien gibt. Wir müssen das ändern, wir müssen Hierarchien abbauen. Und ich meine, heutzutage werben ja auch schon Unternehmen mit flachen Hierarchien und so.
Als wenn Hierarchie generell was Schlechtes wäre.
Ja. Genau, und so nach dem Motto, wir müssen alle gleich machen und so. Und er sagt halt, nein, Hierarchien sind etwas, das ist, steckt in uns allen drin, in der ganzen Natur. Und wir können nicht einfach so mit einem Handstreich sagen, ja, das machen wir jetzt nicht mehr. Also das, selbst wenn man das wollte, also es geht nicht, er sagt auch nicht unbedingt, dass es jetzt was Positives ist oder so, ne, dass es Hierarchien gibt, obwohl es sagt er auch schon, aber dass man, aber
er differenziert das, würde ich sagen, weil ich meine, die Hierarchie ist ja eher negativ konnotiert im Allgemeinen, weil man halt eher an Unterdrückung denkt zum Beispiel, was es ja auch gibt. Aber es gibt ja auch die Kompetenzhierarchie, ja. Das würde dann jeder akzeptieren, sage ich mal, dass der eine jetzt mehr Verantwortung hat in dem Bereich, weil er einfach mehr Expertise und mehr Erfahrung hat zum Beispiel. Ja. Das ist eine ganz natürliche höhere Position, würde man sagen, oder ein höherer Status, der aber jetzt nichts mit Unterdrückung zu tun hat, sondern nur mit Wissen und Expertise in dem Fall. Das wäre sozusagen die ideale Form von Hierarchie, die nicht auf Unterdrückung aus ist, sondern die Aufgaben gemäß der Erfahrung und des Wissens verteilt, der Kompetenz.
Genau. Die Aufgaben und auch die Ressourcen, ne? Dass halt jemand natürlich mehr verdient, der mehr leistet, mehr Verantwortung hat und so weiter, oder vielleicht arbeitsamer ist und cleverer und wie auch immer, ne? Und also es gibt eine gewisse Ungleichheit, die halt nicht mit Unterdrückung zu tun hat oder mit dem Patriarchat oder mit dem bösen Kapitalismus, sondern halt auch mit Kompetenz. So, das ist eigentlich so der politische Aspekt, ne?
Ja, genau.
Thema, Patterson begründet das ja auch vor allen Dingen aus der Sicht der Evolution, wie viele Millionen Jahre die der Hummer schon alt ist. Und wie alt überhaupt schon der Mensch ist letzten Endes. Und da hat er halt einfach dargelegt, dass einfach die Hummer-Evolution, sage ich jetzt mal vereinfacht, viel, viel älter ist. Und wir natürlich diese Strukturen übernommen haben. Und wenn wir gerade unseren Gehirnaufbau mal anschauen, ist halt dieses Stammhirn oder dieses Reptiliengehirn einfach auch der schnellste Teil, der am ehesten reagiert und auch der älteste von uns. Der ist sozusagen die, wenn man das genau als Zwiebel sieht, der innerste Kern und was eben genau das ausmacht letzten Endes.
Was auch noch hinzukommt, sag ich mal, es geht natürlich auch um Attraktivität zum Beispiel. Das bezieht er auch mit ein. Das hat der Top-Lobster sozusagen, der kriegt natürlich dann auch die meisten Weibchen ab. Das spielt dann auch noch mit rein, sag ich mal, diese Attraktivität in Kombination mit Status.
Genau. Was? Und ja, Flo?
Ja, genau. Und ich meine, Status, das ist halt, ich merke das an mir selber, ich denke dann auch immer, ja klar, Porsche, ja, Millionen auf dem Konto und so weiter, aber das ist es gar nicht unbedingt. Also Status kann einfach eine Form von Stärke sein, die man ausstrahlt. Und es gibt ja in den menschlichen Hierarchien sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja, wie man in irgendetwas gut sein kann. Ich meine, vielleicht ist man zum Beispiel einfach so der Partylöwe oder sowas, ja, und man kann unheimlich, man ist so witzig im Umgang mit Menschen und so weiter. Das muss keiner sein, der irgendwie reich ist. Der kann aber dann auch für Frauen sehr attraktiv sein, einfach weil er so eine gewisse Stärke ausstrahlt und einen gewissen Status halt dadurch hat.
Das hat Patterson nicht auch angesprochen, gerade durch unsere Multimedia-Welt heutzutage und Internet, dass man eben nicht mehr der Experte ist wie gerade früher in den Stamm, sondern heutzutage gibt's halt Millionen Schmiede, sage ich mal, und halt jetzt nicht mehr so wie früher in einem Stamm, dass es halt nur einen Schmied gibt und alle sich auf ihn berufen. Hat er das nicht in diesem Kapitel auch mit erwähnt?
Ich weiß nicht, ob es in diesem Kapitel war, aber erwähnt hat er es.
Mhm. Okay.
Genau, das ist durch die durch die Urbanisierung und so weiter, dass dann einfach mehr Talente dann zusammenkommen, also auch auf gleicher Ebene zum Teil und sich das dann noch mehr ausdifferenziert, also so durch die größere Gemeinschaft. Je nachdem, also wie es dann auch der Gemeinschaft zugute kommt.
Okay, gut. Haben wir noch was zu den ersten Kapitel? Also ich denke mal, die Botschaft ist klar. Stehe aufrecht, Schulter nach hinten. Und los geht's sozusagen. Auch passend für das erste Kapitel dann.
Ist da nicht irgendwie so diese Sache, wie ist das mit, wenn jetzt halt der Top-Lobster aber ein kleiner Tyrann ist oder ein Psychopath?
Ah, den Affen. Das Beispiel der Affen bringt er da, ne? Also das ist dann auch wieder Dominanz und Kompetenzhierarchie war dann, glaube ich, das Beispiel, dass der aggressivste Affe kann vielleicht mal quasi so der Alpha-Affe sein, aber sobald er einen schlechten Tag hat, werden andere, anders kompetente Affen ihn halt ganz schnell aus dieser Position rausholen. Mhm. So, also das, ja, genau.
Das heißt eben auch, es geht halt nicht nur darum, dass man halt jetzt der alleinige Oberlobster ist oder Oberhummer oder Oberhammer, sondern halt auch mit anderen zusammenarbeiten muss, damit man auch an dieser Position bleiben kann. Das heißt, man kann jetzt nicht nur einfach nur der Arsch sein, sondern man muss wirklich mit den anderen zusammenarbeiten, um diese Position zu halten. Also halt auch loben, tadeln und so weiter.
Ja, Peterson sagt ja auch nicht, dass es keine, also dass wir in einer idealen Gesellschaft leben, wo sozusagen immer nur der kompetenteste und beste nach oben kommt, sondern es gibt natürlich auch Korruption und es gibt halt auch gerade bei großen Konzernen und in großen Bürokratien und so weiter, ist es ja, ich glaube, das weiß jeder aus eigener Erfahrung, dass nicht immer der Beste nach oben kommt, sondern es gibt eben auch Mauscheleien und Vetternwirtschaft und was weiß ich, ne, und halt auch Psychopathen und rücksichtslose Menschen, die halt auch an die Spitze kommen. Also das sagt er ja auch nicht, dass es sowas nicht gibt, aber er wendet sich halt auch gegen diese Vorstellung, dass jede Form von Hierarchie per Definition schlecht ist und dass wir einfach Gleichheit herstellen können, einfach durch politischen Willen, ne? Also das ist so seine Botschaft.
Ich denke, er meint diese gesunde, also eine gesunde Form von Hierarchie. Also die das Überleben und auch also das Blühen also der ganzen Gemeinschaft sichert.
Ja, man muss es ja sehr differenziert betrachten, weil es gibt natürlich dann auch krankhafte Formen davon, zum Beispiel. Also ich meine, ich bringe jetzt mal das Beispiel, wenn sich jetzt eine Frau in einen Typen verliebt, der halt so total selbstbewusst ist, aber er ist eigentlich ein Arsch, ja. Aber er hat erstmal so den Anschein von jemandem, der sehr charakterstark ist, ja, und der weiß, was er will und der eine gewisse Stärke ausstrahlt. Das kann erstmal sehr anziehend sein, aber später kann's dann merkt sie dann vielleicht, dass er halt ein Arsch ist, dass er halt nicht auf ihre Gefühle achtet und so weiter und dann geht das dann schief zum Beispiel. Also das ist, sag ich mal, das ist halt sehr komplex, weil eigentlich idealerweise hättest du gern einen Menschen, der halt wirklich stark ist, aber ohne dabei eben ein Arsch zu sein. Aber das ist halt schwer zu unterscheiden oft. Oder man merkt es erst zu spät.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch einer der vielen Gründe, warum Peterson so beliebt ist und warum er so so eine Riesenwelle geschlagen hat, weil er halt zeigt, und das ist, glaube ich, gerade für junge Männer sehr anziehend, diese Botschaft, dass halt Stärke nicht per Definition schlecht ist. Ne? Also oft wird ja gesagt, ne, wenn man irgendwie stark ist, dann ist man halt gleichzeitig ein Tyrann und ein Arsch.
Ja, genau.
Aber es gibt halt, wie du sagst, diese feine Unterscheidung zwischen einem Arsch, der vermeintlich stark ist, ne, oder vielleicht auch wirklich stark ist, aber halt ein Arsch.
Aber rücksichtslos dabei.
Genau, halt. Und rücksichtslos. Und es gibt aber auch Menschen, und das ist vielleicht auch ein gutes Ziel, nach dem man streben kann, dass man halt wirklich stark ist, ne, und das
aber halt auf eine gute Art und auf ein gutes Ziel hinarbeitet und seine Stärke sinnvoll einsetzt. Und das ist ja ein erstrebenswertes Ziel.
Ja, genau. Und man kann ja eigentlich sagen, gesellschaftlich, also, darf ich kurz? Gesellschaftlich leben wir gerade in einer Situation, wo das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wird, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, was ist eigentlich männlich, ja? Weil da wird eigentlich nur diese pathologische Form, sage ich mal, gesehen von Stärke. Mhm. Und jetzt sind halt junge Männer dann natürlich irritiert, wie sollen sie sich jetzt verhalten?
Ja.
Also weil, wenn sie jetzt total, wenn sie jetzt total weichgespült sind zum Beispiel und immer lieb und brav und nett, das funktioniert halt auch nicht gesellschaftlich. Das ist auch zum Beispiel nicht das, was Frauen wollen. Und ja, da fragt sich jetzt halt, was macht eigentlich ein Mann aus? Im guten Sinn. Also, das ist jetzt die Frage, ja.
Und was ich bei dem Kapitel auch so gut finde, aber es ist ja in allen seinen, also es kommt bei ihm ja immer raus, du musst auch was dafür tun, aber du kannst auch was dafür tun. Also du hast, also egal, du hast die Möglichkeit, also es fängt ja im ganz Kleinen an. Auch wenn du sagst, alles ist ganz furchtbar und ich bin hier wirklich der Loser, wenn ich mich um mich rum gucke, du hast aber die Möglichkeit, dich einfach hinzustellen und die Schultern zurückzunehmen und einfach in kleinen Schritten Dinge anders zu machen, ne? Aber es hat halt immer was mit Arbeit für sich selbst auch zu tun. So. Hm.
Das ist aber auch
genau. Darf ich kurz
auf
was
jeden
sagen?
Fall.
Und zwar genau. Also ich wollte da gleich also so weiter, also nochmal in diese Schneise rein mit meinem Gedanken. Und zwar, wenn man halt so, ja, ich jetzt mal sich eher nicht so selbstbewusst fühlt, auch jetzt hier an diesem Beispiel Mobbing, was ich halt angebracht habe, und fängt dann halt bei sich selber an, also in einem anderen Bereich, so Schritt für Schritt, und sieht Erfolge, erlebt da auch Erfolge. Beispielsweise, man beginnt so allmählich sein eigenes Zimmer aufzuräumen, zu sortieren. Man sagt, okay, ich schließe mich jetzt zum Beispiel einem Chor an, weil ich gerne singe oder so. Und da lernt man dann auch wieder neue Leute kennen, die einem auch ein positives Gefühl geben, also wodurch man dann auch wieder aufrechter, also eine aufrechtere Haltung dann bekommt, Serotonin und so weiter. Und dadurch wird man widerstandsfähiger. Und das ist, ja, das ist eine ganz gute Sache, weil man halt eben auch auf diese Weise, also da werden halt sehr viele positive Hormone ausgeschüttet durch das Singen. Wird auch, also der Vagusnerv stimuliert, also der auch wirklich, also so diesen inneren Stress, also dann abbauen kann, also wenn der in so einen Entspannungszustand kommt. Und man kann viel besser Verbindungen aufbauen, also zu anderen Menschen. Dann dadurch.
Ja, das lohnt sich dann schon immer auch mal einfach was Neues auszuprobieren und zu sehen, was das mit einem macht.
Genau, genau.
Ja. Da wären wir ja eigentlich schon bei der zweiten Regel fast, ne?
Ja, also dass man für sich selbst sorgt.
Genau, weil, also ich glaube, dann können wir da eigentlich schon zur zweiten Regel übergehen, weil das passt, finde ich, ganz gut, dass man halt, die heißt ja, behandle dich selbst wie jemanden, für dessen Wohlergehen du verantwortlich bist. Dass man auch sich selbst und seine Bedürfnisse ernst nimmt und auch aktiv was dafür tut und nicht immer sagt, ja, ich bin ja eh nichts wert oder so, ne, und deswegen brauche ich auch gar nichts für mich zu tun.
So. Ja, auch genau, dass man sich auch nicht jetzt von Ängsten, wenn man Ängste hat zum Beispiel irgendwas zu tun, dass man sich diesen Ängsten stellt. Also mit der ersten Regel, sage ich mal, Schultern zurück und Brust raus, dass man mal sagt, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus und überwinde mich und lerne dabei was über mich selber und erweitere meinen Horizont.
Ja, das ist dieses so aus der Komfortzone herauszutreten.
Genau. Bei mir war das und zum Beispiel...
rede du ruhig.
mir fällt ja nur ein Beispiel ein. Ich habe ab einem Punkt halt mal mich überwunden, so tanzen zu lernen zum Beispiel. Und das war auch eine Sache, da hatte ich echt Schiss davor gehabt, also, und musste mich dazu überwinden, das mal auszuprobieren, wie das ist halt so zu tanzen, also Paartanz. Und das hat mich dann aber auch weitergebracht, also das ist auch so ein Beispiel dafür, dass es lohnt, dann die eigene Angst zu überwinden. Also statt in diesem geknickten Zustand zu bleiben, wo man sich so versteckt, einfach mal Brust raus und was Neues ausprobieren, Das bringt dir dann einfach neues Selbstbewusstsein. Du hast so deinen Horizont erweitert und du hast auch so deine Möglichkeiten erweitert und festgestellt, ey, guck mal, ich bin gar nicht so limitiert, wie ich dachte. Jetzt habe ich auf einmal diesen Bereich für mich erobert.
Genau, also man hat dann auch also ganz neue, frische Kontakte. Und also wo man dann auch, also der nicht nur für sich selber was tut, also wenn man also mit denen dann zu tun hat, sondern dann auch für die. Dass man beispielsweise sagt, so, ich habe jetzt hier dies und das für mich gemacht. Also ja, also wenn jetzt jemand dann zum Beispiel ein bestimmtes Problem hat, irgendeine Erkrankung oder so, eine Erkältung bahnt sich an, dann sagt man, okay, das habe ich für mich gemacht, das hat gut für mich gewirkt. Und vielleicht ist das ja auch was für dich. Also dass man dann halt auch einen Rat gibt, also den man halt bei sich selber also schon ausprobiert hat. Also das verbinde ich auch mit der zweiten Regel. Hallo?
Dass du deine Erfahrungen dann mitteilen kannst und weitergeben kannst. Naja, genau. Das in dem Moment färbt es ja dann auch auf das Umfeld ab. So. Das ist dann nicht nur, was du für dich machst, so, sondern auch etwas, was dann den anderen auch was bringt. So. Man kann das dann teilen, sozusagen, das, was man gelernt hat.
Genau. Ja, das ist halt auch das Positive, dass wenn man halt dann bei sich selber dann was tut und also verfolgt dann mit dem Prozess bei sich selber mit, dann kann man von dieser Erfahrung dann auch also anderen weitergeben und sie daran teilhaben lassen und ja, und dann bekommen sie dann halt dadurch auch Anregungen, vielleicht dann auch was in ihrem Leben zu verändern, für sich was Gutes zu tun und das dann auch wieder an andere weiterzugeben und so fort.
Hat das auch damit was zu tun, dass man halt auch ein Vorbild für andere ist? Kann man das dieses zweite Kapitel in diese Richtung deuten?
Also ich würde sagen, ja, dass man also wirklich nur das, also dass man halt nicht einfach einen leeren Rat gibt, so ich habe jetzt das und das könnte dir helfen, aber man hat es im Grunde genommen nur irgendwo gelesen, hat es aber an sich selber nicht ausprobiert. Also die Worte stimmen mit den Taten nicht überein.
Ja, und also ich glaube, das ist auch insgesamt so ein etwas zweischneidiges Schwert, diese Aussage, ne, dass man sich selber so gut behandeln soll. Mhm. Und das sagt das nämlich auch, und ich glaube, das sollte man auch nochmal erwähnen, weil er wendet sich zum Beispiel gegen dieses Mantra, akzeptiere dich selbst so, wie du bist. So, mhm. Ne? Weil er sagt ja, das ist Quatsch, weil dann kann man quasi gleich einpacken, ne? Weil man will sich ja weiterentwickeln und muss an sich arbeiten. Und wenn man sich einfach immer so akzeptiert, wie man ist, dann passiert ja nichts. Sondern ihm geht es halt darum, dass es halt nicht ins andere Extrem kippt, dass man sich selber halt hasst, ne, oder sich nicht, oder denkt, man ist nichts wert und eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat, irgendwas zu ändern. Also das ist so diese Balance, ne, von der er redet.
Ja, vielleicht einfach im Sinne, dass man sich akzeptiert mit seinen Schwächen und Unvollständigkeiten, in dem Sinne, dass man aber daran arbeitet. Also ja, nicht aufgibt, sondern daran arbeitet und ein Ziel verfolgt. Ich meine, in dem Kapitel bringt er auch ein Zitat von Nietzsche zum Beispiel. Wenn man ein Wozu des Lebens hat, erträgt man jedes Wie. So nach dem Motto, also wenn man ein Ziel hat, das ist halt wichtig, ein Ziel und eine Richtung, dass man wirklich auch ein Ideal hat, was man mal sein könnte oder was man erreichen könnte und daran arbeitet. Dass man in der Weise sich selbst ein guter Freund ist, so wie wenn man einen anderen Freunden halt einen Rat gibt, was er machen kann, ja, um seine Situation zu verbessern. Dasselbe soll man mit sich selber machen.
Ja. Genau, weil wenn man das nämlich dann bei sich selber nicht macht, dann geht man dann ja auch so weiter als selber bergab, dass man dann auch schlecht dann selber also helfen kann oder dann ist man vielleicht irgendwann zu schwach. Also sich mit seinen Freunden zu treffen oder zu niedergeschlagen und dann hat man auch nicht die Möglichkeit, also ohnehin dann ihnen guten Rat zu erteilen.
Genau, und das kann dazu führen, wie er ja auch in dem Kapitel beschreibt, in der Regel, dass man halt dann verbittert ist und hoffnungslos und es dann eigentlich für alle anderen auch nur noch schlechter macht. So. Das kann ja auch passieren im negativen Sinne. Dass du halt so verbittert bist, weil du jetzt irgendwie einen Job hast, der nicht zu dir passt und so, dass du halt mit deinen Kollegen halt kriegscremig bist und die ganze Zeit mit einem Gefühl durch die Welt gehst, ja, als hätte das Leben dir was vorenthalten. Und du bist irgendwie betrogen so und gönnst jetzt auch sonst niemandem irgendeinen Erfolg oder so. Das ist wie so ein, daraus kann sich im Extremfall so ein regelrechter Hass auf das Leben entwickeln. Das ist so die Kehrseite. Deswegen ist es ja gerade wichtig, dass man sich selber an der Hand nimmt und sagt, hier, jetzt komm, jetzt machen wir mal voran, ja, und entwickeln uns weiter, weil ich meine, wenn man jetzt feststellt, oh, das ist Leben besteht irgendwie nur aus Leiden, dann kann man das Leiden entweder noch vergrößern oder man kann anfangen, das Leiden zu verkleinern. Also diese Polarität zwischen Himmel und Hölle. Entweder schafft man mehr vom Himmel oder man schafft mehr von der Hölle.
In dem sinngemäß auch, dass man halt dann aufrecht steht und die Schulter nach hinten nimmt und halt das Leid trägt sozusagen und weitergeht.
Ja, man
und könnte sich auch nicht sagen, von den Leid erschlagen lässt.
Ganz genau, dass man sagt, wenn einen das Leiden so auf einen einstürzt durch irgendwas, dass man dann sagt, bis hierhin und nicht weiter. So innerlich. Also, dass man nicht noch weiter das Leiden noch vermehrt, so. Mhm. Indem man kriescremig ist und, was weiß ich, unfreundlich und, ja, genau.
Und das Leid sozusagen auch noch auf andere überträgt, im wahrsten Sinne des Wortes, durch seine Kriescremigkeit dann, zum Beispiel.
Also, ja, ganz genau. Dass wenn man halt von Chaos heimgesucht wird, sozusagen, dass man anfängt, Ordnung zu schaffen. Aber man fängt bei sich selber an. Und erzeugt nicht noch mehr Chaos.
Ja, also man trägt das Chaos so nach und nach ab.
Das heißt aber, ich glaube, so wie ich Patterson verstehe, dass man nie jedes Chaos vollkommen beseitigen wird, sondern es wird immer wieder Chaos geben, aber man muss halt immer wieder tragen und immer wieder zurück zu diesem Punkt kommen, okay? Ja, sich zum einen gut zu behandeln und halt zum anderen halt auch wieder die Schultern aufrecht zu halten oder so sich aufrecht hinzustellen.
Ja, genau.
Also ich sehe das zum Beispiel auch so, also dass wenn man halt ein bisschen Chaos abträgt, schafft man zwar auch Platz für neues Chaos, aber man lernt auch, also wie man Chaos schultern kann und wie man Chaos dann abträgt. Also man wird und man wird trainiert, man bekommt Muskeln in seinen Schultern.
Ja, genau, man kann, das Chaos braucht man, also das ist so eine, das gehört zum Lernen dazu sozusagen. Also wenn man feststellt, man war jetzt voll auf dem Holzweg irgendwie, jahrelang vielleicht, das ist ja erstmal sehr schmerzhaft und, sag ich mal, viele Illusionen brechen in sich zusammen und da wird ja auch was zerstört dabei, Aspekte der Persönlichkeit und die werden dann durch neue ersetzt, also in so einem Lernprozess.
Ja, ein wichtiges Zitat finde ich auch von Patterson ist dieses, dass man sein eigenes Leid oder das eigene Chaos eben nicht als Ausrede benutzen darf, um noch mehr Leid zu erzeugen. Und das ist ja aber das, was eigentlich ganz oft passiert. Also dass dann Leute halt, also Patterson nennt es halt so bitter und resentful, also wütend und voller Hass und
verbittert,
Missgunst, ja, verbittert. So dass man halt, nur weil man selber es schwer hat, dann halt sagt, okay, jetzt sind alle anderen schuld und jetzt mache ich denen als Strafe das Leben zur Hölle. Ne? Und das passiert halt sehr oft und unbewusst auch. Und da muss man halt dann eben den anderen Weg gehen und halt, wie ihr gesagt habt, das Chaos schultern. Also wirklich das
Verantwortung für sich selber übernehmen.
Genau, also das Verantwortung für sein eigenes Leben und auch für sein eigenes Leid übernehmen und das halt schultern und daraus was Positives machen und nicht zu denken, man ist der Einzige auf der Welt, der in irgendeiner Form leidet. So hart es ist und so hart es klingt, aber das ist so der Weg vorwärts.
Und ich habe irgendwie gerade den Eindruck, dass wir aber, wenn man mal so auf die Gesellschaft in den Mainstream-Medien guckt oder so, eigentlich davon weglernen. Ne? Also wir verlernen dieses. Und deshalb gibt es auch so eine Resonanz, denke ich, mit dem Patterson, weil viele Leute halt merken, dass das fehlt. Dass viele vielleicht den Finger nicht drauflegen können, aber irgendwie unbewusst wissen, dass da was fehlt und sie einfach nur eine kleine Starthilfe brauchen, wie sie bei sich selber anfangen können.
Ja, das beschreibt er ja auch und das ist ja auch das, was ihn so rührt, dass wenn er den Menschen dann einfach ein bisschen Ermutigung gibt, dass sie das schaffen können, ja, Verantwortung zu übernehmen, dass er da feststellt, dass einfach viele Menschen da sehr wenig Ermutigung erfahren haben, jetzt zum Beispiel durch ihre Familie oder so, dass es ja eigentlich sehr traurig ist, ja, dass man heutzutage an diesem einfachen Prinzip mangelt, dass Menschen nicht mehr wissen, wohin, so, dass sie keinen Mut zugesprochen bekommen, Verantwortung zu übernehmen, was ja auch etwas ist, was einem einen Sinn gibt, ja, und ein Gefühl zu haben, dass das eigene Leben sinnvoll ist. Also ich meine, damit ist ja auch sozusagen ein positives Lebensgefühl verbunden, ja, das Also, genau.
Dass man eine Orientierung hat. Mhm. Also eine Linie, also die auch am Chaos entlang führt, also die einem zeigt, also wie man mit diesem Chaos umgehen kann.
Ich denke, es trifft auch wieder den Punkt vorhin, Flo, den du schon mal genannt hattest, dieses, das, oder war das der Lüg, ich bring's jetzt vielleicht durcheinander, aber dieses, dass es halt für junge Männer auch gerade so wichtig ist, ne? Also so dieses, sich selbst was Gutes zu tun, heißt nämlich vielleicht auch wirklich einfach nur mal für sich zu merken, es ist gut so, wie ich bin, ne? Und ich bin nur, weil ich vielleicht dann auch noch ein, in unserem Falle, weiß ich nicht, mittel-west-nordeuropäischer weißer Mann bin, bin ich kein potenzieller Vergewaltiger und Frauenunterdrücker und also all diese Etiketten, die da so schnell geklebt werden, ne? Und dass das manchmal dieses Behandeln, also das Kleine, was man für sich selber tun kann, also wirklich da anfängt, mal zu denken, dass das, was man mitbringt, schon mal eine gute Ausgangslage ist.
Ja, es ist auch so ein bisschen diese Positionierung, also für Männer, ich kenne das aus der eigenen Situation auch, sage ich mal, wie man sich Frauen gegenüber positioniert zum Beispiel. Also, sage ich mal, jetzt so ein sehr jetzt übertriebener Feminismus kann ja dazu führen, dass man dann sozusagen Frauen jetzt nur noch alle Wünsche von den Augen abliest und immer nett ist zum Beispiel. Das ist aber dann sozusagen, dann fehlt ja so die eigene Position halt. Was will ich eigentlich zum Beispiel?
Ja, und das Frauen werden, ja. Entschuldigung. Nein, bitte. Okay. Also Frauen werden ja dann dadurch dann auch wieder idealisiert.
Ja, zu sehr
also auf jeden ohne Fall. Dann, genau, also ohne dann halt auch, also diesen Mix, also das, was sie wirklich sind, also sie mit ihren Stärken und Schwächen zu sehen.
Ja, und nicht immer nur Ja zu sagen, halt auch mal Nein zu sagen zum Beispiel. Du willst ja, wenn du jetzt dir eine Beziehung vorstellst mit einem Mann, willst du ja auch, dass der auch weiß, was er will, dass er auch mal sagt, hier oder einlenkt, zum Beispiel sagt, hier, das ist jetzt keine, finde ich jetzt keine so eine gute Idee, was du davor hast, also dass da sozusagen auch eine Challenge da ist, ja, dass man sich gegenseitig herausfordern kann, dass man, wenn man davon spricht, auf Augenhöhe zu sein, funktioniert es ja nur, wenn jeder auch wirklich weiß, was er selbst will und das dann verhandelt mit dem anderen. Und dass man dann so eine Balance findet zwischen den Interessen des anderen und den eigenen Interessen. Und diese eigenen Interessen, die sind für viele Männer heutzutage verloren gegangen, weil die das Gefühl haben, Frauen sind jetzt Göttinnen sozusagen und man darf da jetzt gar nicht mehr an die eigenen Interessen denken. Also das ist jetzt ein Aspekt davon, würde ich sagen.
Vielleicht können wir das auch gleich überleiten, gerade wenn wir von Frau und Mann sprechen und Beziehungen. Die dritte Regel besagt nämlich, befreunde Menschen, die das Beste für dich wollen. Das heißt natürlich, es gibt immer zwei Menschen, die dazugehören, die gemeinsam Tango tanzen. Letzten Endes. Natürlich ist es die eigene Verantwortung, die man tragen muss, aber natürlich auch selber die Verantwortung halt auch selber Leute rauszusuchen, mit denen man wirklich auch klarkommt und die auch wirklich das Beste für einen wollen. Aber das muss man halt auch manchmal erst sehen lernen. Wer möchte denn wirklich das Beste für einen?
Ja, wer lässt einen wachsen, ne? Also das ist ja auch dieses, also wer freut sich wirklich ungetrübt über Erfolge, ohne vielleicht unterbewusst zu denken, warum, das hätte ich jetzt eigentlich auch mal verdient, sondern also mit wem, also wer entwickelt sich mit einem zusammen weiter, so dass man sich, also ja, wenn man das Beste füreinander will, lässt man sich halt Raum, sich zu entwickeln und zu wachsen. So, und das kennt ja jeder wahrscheinlich, dass man das Gefühl, man erzählt hat, was einem ganz wichtig ist oder worüber man sich sehr freut. Und das Feedback ist halt sehr verhalten oder es schleichen sich so Misstöne ein. Und das sind dann vielleicht mitunter auch Menschen, die dann vielleicht nicht mehr zum Lebensweg so sehr passen irgendwie. Und das müssen ja, das können Freunde sein, das kann Familie sein, das ist nie einfach, aber dass wenn man einander so wichtig ist, dass man sagt, wir sind wirklich Freunde und es liegt mir am Herzen, dann gönnt man sich einfach, was der andere erreicht.
Ja, dass man sich auch mal für jemand anderen dann freuen kann, zum Beispiel. Und ja, nicht das irgendwie in Frage stellt, weil und bei Menschen... ich meinte nur, es gibt halt, also wenn jetzt Menschen, ich kenne das so ein bisschen aus meiner Familie halt zum Beispiel, selber halt sehr verbittert sind, dann neiden die einem, sage ich mal, einen Erfolg und versuchen den dann sozusagen zu negieren halt oder zu relativieren. Und das ist halt nicht sehr förderlich für die eigene Entwicklung, wenn man sich das zu sehr zu Herzen nimmt. Dann denkt man, ach nee, dann ist es ja doch nicht so toll, wie ich dachte zum Beispiel. Also solche Mitmenschen, die helfen dir nicht im Wachstum und gegen andere, die sich einfach allgemein am Vorankommen freuen, so. Die bestätigen das und hören sich das an, was du sagst, und freuen sich dran und finden das toll.
Aber es sind eben nicht nur die anderen. Also ich finde, da sind es dann wieder die Sachen, wo man eben an sich arbeiten muss oder wo es dann vielleicht auch mal wehtut, sich selber auch mal vielleicht mal zu fragen, wo habe ich mich vielleicht mal nicht wirklich von Herzen gefreut, habe das aber so gesagt und das hatte man selber muss ja auch der Freund sein, der sich für den anderen Freund uneingeschränkt freut.
Absolut,
ja, genau.
Das geht halt schon viel besser, wenn man gerade und aufrecht steht und mit sich selber gut umgeht. Also dann kommt man ja auch eine ganz andere Balance mit sich selber und dann fällt es, also dann ist diese Großzügigkeit ja eigentlich gar keine Frage mehr, ne? Also weil wenn man mit sich selbst mehr ins Reine kommt, dann ist man ja auch viel offener für das, was an Guten bei anderen Leuten passiert. Wenn ich selber aber nichts für mich tue und mich permanent unter Druck fühle, dann ist es belastend, bei anderen Leuten Gutes zu sehen.
Das stimmt, das ist auch dann so, weil wenn man dann halt so das Licht sieht, also in dem andere Leute erstrahlen, dann macht dieses Licht auch, also die eigenen, also das, also was bei einem dunkel ist, selber, also umso deutlicher.
Es ist bedrohlich. Man projiziert dann auch so ein Ideal auf den anderen, der jetzt heldenhaft hervorgeht mit seiner Aktion, mit seinem Erfolg. Und das bedroht einen selber, weil es einen selbst dann in Frage stellt. Womöglich, ja? Warum bin ich nicht, also warum mache ich das nicht? Ja? Wieso habe ich diesen Erfolg zum Beispiel nicht? Und dann entsteht vielleicht Neid ja, vielleicht zum Beispiel.
Das stimmt, Neid.
Da merke ich gerade, dass das eigentlich ganz eng geht mit der nächsten Regel. Also dieses Vergleiche dich mit dem Menschen, der du gestern warst und nicht mit dem, wie ein anderer Mensch heute ist. Also
ja, die ist voll gut, die Regel.
Ja, die schlägt sofort ein, aber es ist auch verdammt schwer, weil es ist nämlich, denke ich, das, was man in der dritten Regel dann irgendwie als Lernen rausnimmt. Also es ist halt wirklich schwer, nicht immer über den Gartenzaun zu schauen, ne? Sondern bei sich selber mal nochmal nach hinten zu gucken.
Ja, der Splinter ist immer leichter zu sehen in den anderen Augen.
Genau.
Und der eigene Balken, genau. Man müsste ihn raussägen.
Aber ich ertappe mich schon dabei, wenn ich mich wirklich schlecht fühle oder so, weil ich mich eben mit anderen vergleiche, dass ich dann wirklich in so einem inneren Dialog mich dann aufbauen muss und dann sagen muss, ey, guck mal, wo du irgendwie vor, was weiß ich, 5 Jahren warst und wo du jetzt bist, ja. Wenn du das mal vergleichst, da hast du doch Fortschritt gemacht zum Beispiel.
Genau, und das ist echt so immer so erfrischend, wenn man es schafft, sich wirklich mit sich selbst zu vergleichen, ne? Wie man noch vor ein paar Tagen oder Wochen oder Jahren war.
Oder gestern,
ja. Für mich ist das Paradebeispiel immer, das hatte ich einmal erlebt, da bin ich mit jemandem im Auto gefahren. Und dann hat er halt ein anderes Auto gesehen auf der Straße, was halt, keine Ahnung, irgendwie ein fetter BMW oder Porsche oder irgendwas war. Und da viele Leute haben ja ihr Geburtsdatum auf dem Nummernschild, ne? Also das sieht man dann ja immer, wenn da steht 1979 oder was weiß ich, ne? Und dann meinte der halt zu mir, dem ich da gefahren bin, so, oh was, der, guck mal da, der ist 3 Jahre jünger als ich. Und fährt schon so ein dickes Auto.
Oder also, vielleicht war es ja dann nur der Geburtsmonat und der Tag.
Nicht das Jahr. Ja, aber das ist diese typische Denke, ne? So dieses nach dem Motto, oh Gott, der ist 5 Jahre jünger als ich und hat schon so viel erreicht, ne? Und also vermeintlich und das ist halt einfach total Gift, so zu denken, weil wie auch Dirk hier im Chat schreibt, also Erfolg hat ja auch immer mehrere Dimensionen. Also man kann zum Beispiel weltberühmt sein und trotzdem hat man irgendwie hat 5 Scheidungen hinter sich und ein Drogenproblem. Ne? Oder man kann einen fetten Porsche fahren, aber keine Ahnung, ne? Das Kind ist an einer schlimmen Krankheit gestorben und was weiß ich, also und der Vater hat Alzheimer und also Tragödien gibt's in jedem Leben und man kann halt nicht von einer Dimension nur, sag ich mal, Kontostand oder Auto oder was auch immer, kann man halt nicht schließen auf das ganze Leben von einem Menschen und wie gut oder schlecht es ist. Und das ist halt ein großer Fehler. Und Peterson sagt halt auch, was ich auch interessant finde, dass so mit 18 oder so, da sind eigentlich alle Menschen noch irgendwie so ein bisschen ähnlich, ne? Also da kann man sich
durchaus noch so ein bisschen vergleichen mit anderen, also in der Schule oder so. Aber spätestens mit 30 oder so ist jeder Mensch wirklich ganz, ganz ein eigener Mensch und individuell mit seinem eigenen Weg und allem. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, sich direkt mit anderen Menschen zu vergleichen in einer Dimension. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt, man ist irgendwie schlechter in allen Dimensionen als jemand anders. Und da wirklich, der andere ist viel besser, hat mehr Erfolg und überhaupt, selbst dann macht es halt überhaupt keinen Sinn, weil es geht darum, und das sagt Peterson auch, wenn jemand ein Mensch gut ist, dann ist das heißt es nicht, dass er irgendwie jetzt irgendwo angekommen ist, sondern das Gute im Menschen ist eigentlich der Versuch, besser zu werden und das sich ein Ziel zu setzen und daran zu arbeiten. Und das macht einen Menschen aus. Nicht so sehr, wo man genau steht auf der Leiter, sondern dass man überhaupt diese Leiter beschreitet. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und deswegen muss man sich halt wirklich damit vergleichen, hat man Fortschritte gemacht? Ist man auf einem guten Weg? Oder fällt man wieder zurück und ist auf dem absteigenden Ast sozusagen. Das ist das Einzige, was zählt. Der Rest, was andere Menschen irgendwie tun oder nicht tun, ist eigentlich völlig egal.
Ja. Vielleicht kann man das ja auch modifizieren, wenn man sagt, man soll sich selbst akzeptieren, wie man dabei ist, an sich zu arbeiten oder sich weiterzuentwickeln. Also in diesem Prozess.
Ich versuche nicht, die Regeln irgendwie zusammenzufassen in ein kohärentes System. Das funktioniert nicht. Nein, Quatsch.
Naja, aber es stimmt. Ich meine, ich merke das zum Beispiel, ich habe auch Neidgefühle und solche Sachen. Also wirklich so dunkle Gefühle eigentlich, ja? In bestimmten Situationen.
Ich glaube, das haben wir alle.
Und ich merke aber dann, es kommt wirklich darauf an, wie man dann damit umgeht. Ja? Ich habe auch schon mal dann zu jemandem gesagt, du, das macht mich richtig neidisch, ja. Aber wenn man das so rüberbringt, das hat eine andere Qualität, als wenn man jetzt so verbissen, verbiestert, dann gegen den intrigiert oder sowas.
Nee, das ist ja fast ein Kompliment dann, ne?
Ja. Also
wenn du so offen damit umgehst, ist es ja eine totale Anerkennung. So.
Ja, klar. Ich meine, das kann funktionieren. Wie gesagt, das ist mir auch schon gelungen. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich halt dann auch griesgrämig war und irgendwie dem anderen nicht den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt hat. Also richtig fies sogar war, ja, wo ich denke, das ist halt... Es ist scheiße, weil ich meine, davon hat niemand was, ja, und es macht es wirklich nur noch schlimmer.
Und wohin ich auch führen kann, das.
Also man fokussiert sich ja dann auch also von dem eigentlich Wichtigen weg, also das Chaos bei sich selber zu verringern. Und also was das für positive Gefühle dann schaffen kann.
Absolut, absolut.
Ja, ich meine, besonders. Ich wollte nochmal sagen, Flo, zu dem, was du auch gerade gesagt hast, nochmal mit diesen bitteren Gefühlen, die man hat. Und ich glaube, was dann auch gefährlich ist, weil das ist, dass es halt oft unbewusst dann zu echt blöden Sachen führt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn jetzt der Nachbar das dickere Auto hat, ne, oder die mehr Geld oder was auch immer, oder der Freund und wie auch immer, wurde gerade befördert und fährt jetzt ein dickes Auto. Und dann hat man halt dieses Neidgefühl, und gleichzeitig kommt man dann, also verzerrt es dann die Wahrnehmung. Also dann kommt man plötzlich auf die Idee und sagt so, naja, aber der hat ja nur profitiert davon, dass, weiß nicht, ne, er zufällig da irgendwie am richtigen Ort ist. Oder, ach, das System ist eh unfair, sonst hätte der nie die Beförderung bekommen, weil sonst hätte ich nämlich die Beförderung bekommen, wenn das System fair gewesen wäre. Ne? Also man kommt halt in so Gedanken rein, die halt total schädlich sind, wo man andere Leute dafür verantwortlich macht, ne? Und eigentlich das ist dann so eine Abwärtsspirale, die, was Peterson dann auch meint, recht drastisch, das führt dann halt bis hin zu School-Shootings, dass man halt aus Rache in die Schule reinrennt und Leute abknallt. Also das ist natürlich eine Extremvariante davon, aber der Weg, also das sagt Peterson immer wieder, dieser Weg von dieser Bitterkeit oder Verbittertheit und von dem Neid und von dem sozusagen die Faust zum Himmel schütteln und Gott anklagen, was für ein ungerechter Sack er doch ist, ne? Also dieses Phänomen, diese Verbittertheit, die führt halt letztlich in die Hölle. Also so drückt er es ja auch wirklich aus. Und das ist eben total gefährlich.
Da müsste man eigentlich diese ganzen Selfies eigentlich ein bisschen anders deuten, weil ein Selfie ist ja auch irgendwo ein Spiegel, aber irgendwie sieht ja niemand.
Das stimmt. Oder man sollte wenigstens dann Notizen. Das wäre eine ganz gute Idee. Also unter die verschiedenen Selfies, also die man von sich selbst aufgenommen hat, über die Jahre jeweils Notizen machen. Wie war ich damals? Und und was habe ich dann also verbessert?
Aber nochmal zu dieser Verbitterung, weil das finde ich auch interessant, weil ich meine, Peterson bringt ja auch diesen Aspekt auf, von C.G. Jung eben halt den eigenen Schatten zu integrieren. Also dass es ja wichtig ist, dass man das in sich beobachtet. Ja? Also wenn man irgendwie immer dachte, oh, ich bin doch eigentlich so ein gut Mensch, ja? Ich bin immer freundlich und moralisch und ich könnte keiner Fliege was zu leiden tun.
Das sind die Schlimmsten.
Und das kann nämlich dazu führen, dass man halt übersieht, ja, wann man zum Beispiel verbittert ist, ja. Und gar nicht merkt, dass man jetzt gerade ganz schön fies zu jemandem ist. Und man hat es gar nicht auf dem Schirm so. Also es geht sozusagen mit einem ungesehen, geht das mit einem durch.
Und man stiehlt sich aus der Verantwortung wieder, ne? Also es ist wieder dieses, wenn ich mich permanent vergleiche, also zum einen kann ich ganz viel Zeit verlieren, wenn ich die ganze Zeit denke, ich hätte das auch verdient, oder wenn ich erstmal dran bin, dann wird es aber noch toller. Und man gibt halt wieder die Verantwortung für das eigene Leben ab oder beziehungsweise nimmt sie gar nicht erst an. So. Also das ist ja so das Grundthema irgendwie.
Das ist wie so ein bequemer Ausweg. Ja? Also bevor ich jetzt irgendwie feststelle, eigentlich könnte ich da mal ein paar Sachen in Bewegung bringen in meinem Leben, was total anstrengend ist und mich auch relativiert, weil ich dann eben nicht so erhaben bin, sondern vielleicht wie so ein tapsiges Rehkitz meine ersten Schritte mache. Und das vielleicht, das muss ich ja auch aushalten können dann in dem Moment. Aber wenn ich dann sehr stolz bin, dann sage ich lieber, nee, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ja, ich bin erhaben und stolz. Ja, es ist nur die Welt, die so schlecht ist, die nicht funktioniert. Und die ganzen bekloppten Leute, ja, die mir Steine in den Weg legen. Das ist dann in dem Moment sehr, sehr bequem. Aber es führt dann eben zu diesen, also es kann extrem werden dann wirklich bis hin zum Attentäter, ja.
Genau, ja. Na, das ist also die Verbitterung. Also man kann sich selbst für so eben wirklich ganz toll halten, aber die Verbitterung, also die frisst dann trotzdem an einem. Und manchmal kann es aber auch sein, also dass denjenigen, die sich halt vergleichen mit anderen und da neidisch sind, der Neid dann auch bewusst ist und sie haben ein schlechtes Gewissen deswegen. Sie wissen aber dann nicht so richtig, also wie sie mit diesem Gefühl umgehen sollen, weil sie sich selber ja eigentlich auch für unfehlbar halten.
Ja, das ist wirklich ganz, ja.
Es ist wahrscheinlich schon mal viel gewonnen, wenn man so weit schon mal ist, ne? Dass man merkt, ich habe da, also irgendwas stimmt da gerade nicht, dass ich das neide und das fühlt sich komisch an. Das ist ja schon mal ein guter erster Schritt irgendwie. Also ich glaube, sobald man anfängt, sich dessen bewusst zu sein, man will ja negative Sachen auch abstellen, ne? Also man fällt ja einfach dann auch nicht gerne rein. Und dann, also wenn man anfängt, sich sowas bewusst zu machen, wie reagiere ich auf Nachrichten von anderen, so, das, was bei denen Tolles passiert ist, dann beginnt ja automatisch die Arbeit an einem selbst, ohne dass man sich jetzt bewusst hinsetzt und sagt, ich da und da, also ich gucke jetzt nur auf mich, sondern das sind die einfachsten Momente, wo man halt merkt, bin ich da jetzt einen Schritt weiter oder nicht.
Da fallen mir in diesem Zusammenhang halt die Stoiker ein oder ein paar der Stoiker, die halt gesagt haben, dass man halt auch immer sich wieder bewusst macht und dankbar dafür ist, für das, was man hat und nicht das, was man gerne noch haben möchte, halt einfach wieder zurückkommt zu sich selber irgendwo und halt guckt, ich habe doch eigentlich alles, warum bin ich jetzt neidisch auf diesen blöden Porsche zum Beispiel? Immer diesen Umkehrschluss nochmal macht.
Und ich meine, ist der nicht, und genau, dann kann man sich auch fragen, ist der Porsche nicht vielleicht auch ein bisschen zu globig für mich? Hätte ich überhaupt Platz bei mir für so einen Porsche? Wie komme ich damit überhaupt durch den Straßenverkehr? Ist jetzt nicht ein kleineres Auto besser, weil ich damit einfach wendiger bin und schneller überall hinkomme?
Ja, vor allem, man kann es doch...
Wahrscheinlich wäre also die Königsdisziplin wäre wahrscheinlich das Autothema in dem Moment einfach völlig aus dem Kopf zu kriegen, ne? Also dass man sagt, eigentlich ist Auto gerade gar kein Thema für mich. Also
es hat ja eins und nicht kommt vorwärts. Ja.
Es kann, dachte ich gerade, auch ein Zeichen sein, dass man sich selber nicht gut genug kennt, ja. Weil wenn man sich jetzt mit jemandem vergleicht, der jetzt irgendwie Haufen Geld macht und halt ein dickes Auto fährt. Und das dann neidet zum Beispiel. Und dann mal drüber nachdenkt, wieso ich dieses Geld nicht habe und diese Porsche fahre, dann stelle ich vielleicht fest, dass ich halt nicht so, so sehr auf Geld aus bin, ja. Also, dass mir andere Dinge vielleicht wichtiger sind, dass ich eigentlich ganz andere Werte habe. und dass das vielleicht gar nicht mein Ziel ist, ein Auto zu haben, sondern das habe ich mir nur einreden lassen von der Gesellschaft, ja. Dass ich nur glaube, das zu brauchen, aber eigentlich gar nicht wirklich brauche. Wenn ich über mich selber nachdenke und das, was mir eigentlich wichtig ist oder wo ich jetzt Energie reingesteckt habe, stelle ich fest, dass ich in Dinge Energie gesteckt habe, die eben nicht zu einem Auto, also die nicht zu einem Porsche führen, sondern zu eben anderen Dingen. Und dann kann es auch sein, dass man dann aufwacht und merkt, ja, Moment mal, das bin ich ja gar nicht. Das kann auch sein.
Ja, wobei ich glaube, also man muss auch aufpassen, also das Autothema ist natürlich so das Paradebeispiel, ne? Aber es gibt natürlich auch viele Leute, denen ist ein Auto jetzt überhaupt nicht wichtig, ne? Und wenn man selber jetzt jemand ist, dem ein Auto nicht so wichtig ist, dann kann man sich vielleicht über die Leute lustig machen, die immer neidisch sind auf das Auto vom Nachbarn, wenn man selber halt nicht so drauf ist. Aber man hat halt andere Bereiche, wo dieses Phänomen halt auch auftreten kann, ne, dieses Neidphänomen. Und Petersen meint halt auch, ne, also die Leute sind ja nicht neidisch unbedingt jetzt, ne, auf den Superreichen, der jetzt mit seinem Privatjet rumfliegt und 10 Häuser hat auf der ganzen Welt, sondern man ist ja immer neidisch zu den Leuten, die eigentlich nah an einem dran sind. Also er sagt halt auch, ne, so der zum Beispiel der Anwalt in der Kanzlei, der ist jetzt nicht neidisch, irgendwie, keine Ahnung, auf den Apple CEO, sondern der ist halt neidisch auf seinen Kollegen, der 500 Euro mehr verdient, der Sack. Und das ist halt dieses Phänomen. Und ich glaube, jeder, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, ne, sobald man ein Ziel hat, hat man halt eine Hierarchie und man sieht halt, dass jemand anders vielleicht in der Hierarchie höher steht. Und das kann halt zu Neid führen. Also ob das im sozialen Bereich ist, im beruflichen Bereich, ne, im Freundeskreis oder was auch immer. Also das, ich glaube, ne, man sollte sich auch nicht zu sehr an diesem Autobeispiel aufhängen, weil wenn man einfach jemanden
ja, klar,
ist, egal ist, ne, dann klar, hat man damit könnte, natürlich auch kein Problem. Ne?
Aber es könnte natürlich auch sein, sag ich mal, wenn du jetzt Musiker bist zum Beispiel und vergleichst es jetzt mit jemandem, der jetzt absolut virtuos ist, ja, der weltbeste, sagen wir, Gitarrist zum Beispiel, und ist dann neidisch auf den. Und man macht selber auch Musik, ja, das ist sehr nah dran. Aber wenn man sich dann mit dessen Biografie beschäftigt, stellt man fest, der hat ja das ganze Leben lang nichts anderes gemacht, als Tag ein, Tag aus nur Musik zu üben. Und ist vielleicht ein total einsamer Mensch. Ja? Und ich stelle dann vielleicht fest, das ist mir gar nicht wert, ja, weil ich habe noch andere Interessen. Ich lese viel, ich interessiere mich für, was weiß ich, Psychologie, Soziologie. Vielleicht male ich auch noch gerne. Das heißt, da merke ich, den Preis könnte ich gar nicht bezahlen, sage ich mal, mein ganzes Leben nur darauf zu committen, um diese Meisterschaft zu entwickeln. Ich stelle dann vielleicht fest, den Preis, das wäre es mir gar nicht wert, wenn ich drüber nachdenke.
Und außerdem,
das könnte auch sein.
Genau, und außerdem kann es dann passieren, so ein Jahr später, der weltberühmte Virtuose ist ganz schlimm psychisch erkrankt, also weil er gemerkt hat, dass das eigentlich nicht das ist, mit dem er sich persönlich wirklich identifiziert, weil das eine Laufbahn ist, also die seine Eltern immer von ihm erwartet haben.
Das könnte auch noch sein, noch schlimmer, ja.
Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, und die finde ich eigentlich fast die wichtigste. Also vielleicht ist derjenige auch einfach besser als man selbst. Ja. Er hat viel gearbeitet und vielleicht muss man einfach anerkennen, man selber hat halt, ist einfach schlechter, weil man ist fauler, ne? Man hat nicht so sehr die Ruhe und die, sag ich mal, den Drive, das zu machen. Also vielleicht ist der andere einfach besser und hat es auch verdient, dementsprechend berühmt zu sein oder was auch immer. Also dass man sozusagen die eigene Schwäche auch anerkennt und
absolut,
auch nicht sagt, ja, der vielleicht hat er auch andere Probleme und so, gut, das ist der eine Aspekt, der ist auch wichtig, aber vielleicht hat er auch keine Probleme und ist einfach ein super Typ. So, und vielleicht ist das eine Inspiration, auch so zu werden wie er oder sich dem zu nähern. Also das ist
absolut,
auch
noch eine Möglichkeit. Ne? Ja, man muss es nicht absprechen, so, aber es kann auch einfach sein, dass der andere eben dann anders empfindet, andere Prioritäten auch dann hat, so, die ihn dazu bringen, halt so viel Energie in diese eine Sache reinzustecken.
Letzten Endes bringt es halt wieder auf den Punkt, halt, jetzt nicht auf die anderen zu schauen und zu vergleichen und dann nachzuforschen, ja, was hat er denn Schlechtes oder Gutes erlebt, sondern auf sein eigenes Leben zu schauen, ich muss aber selber genug zu tun, selber genug auf meinen Teller oben liegen, ich sollte lieber damit anfangen, anstatt mich jetzt stundenlang zu vergleichen,
auf Schwächen rauszusuchen. Gleichzeitig ist es aber auch vielleicht nicht schlecht, Vorbilder zu haben, sag ich mal.
Nee, das also, auf jeden Fall, ja.
Mir geht das, also ich meine, sag ich mal jetzt, beruflich oder so, ich vergleiche mich schon mit Leuten, die dann sehr weit entwickelt sind und so. Aber ich mache das nicht mehr so, dass es mich dann innerlich verletzt, weil ich das jetzt nicht bin, sondern ich überlege halt, was davon ich in meinem Leben halt unterbringen kann. Also so, dass es jetzt nicht meine anderen Interessen noch, sag ich mal, schwächt oder blockiert oder so. Also das, ja, man versucht halt das Beste aus der Situation zu machen.
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen abbiegen, weil das so ein Aspekt, den ich beim Petersen nämlich auch echt spannend finde oder was man da auch lernen kann, ist so, weil er also bei seinen diversen Interviews auch so erzählte, die Leute, mit denen er früher in seiner Praxis halt auch zu tun hatte, waren halt so, wie nennt man das, High Achiever. Und dass es auch nichts verboten ist oder Schlechtes ist, auch mal Leistungen anzuerkennen, ne? Aber also so, und da merkt, also zumindest ich kann da nur für mich reden, habe dann schon auch gemerkt, dass man das ein Stück weit verlernt hat, ne? Oder es wurde dann sofort in so eine Kapitalismuskritik umgedeutet, ne? Also der Typ ist irgendwie im höheren Management bei der Bank, es kann ja nur ein Idiot sein und der kann ja nur auf dem Rücken anderer da hochgekommen sein. Ja, und dann bringt er halt das Beispiel, ja, der ist aber auch bereit, seine Familie unter der Woche kaum zu sehen und 60, 70 Stunden zu arbeiten, so. Also der ist da dann vielleicht auch nicht ohne Grund. Und das fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Also, dass man wirklich auch immer noch mal hinguckt und vielleicht auch einfach mal sagen kann, so, ja, sieht bei mir nicht so aus, keine drei Autos vorm Haus. Aber ey, der Typ hat sich da einfach echt reingehängt, so. Das ist.
Ja, hat immer die Perspektive waren. Genau. Okay, ich würde sagen, gehen wir einen Schritt weiter zur Regel Nummer 5. Erlaube deinen Kindern nicht, etwas zu tun, das dazu führt, dass du sie nicht magst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. In der Kindheit kann man nämlich viele Sachen verhindern, mit denen man vielleicht später nicht ganz so sehr konfrontiert wird, sondern eben bewusst Grenzen setzt. Ich denke mal, das ist somit eine Kernaussage, worum es hier geht, Grenzen zu setzen bei den Kindern, dass die einen halt nicht am Ende auf dem Kopf rumtanzen. Und Patterson hat das auch sehr, für mich war es auch ziemlich witzig, das zu hören, weil er hat halt teilweise auch die Kinder als Monster bezeichnet und hat halt wirklich nicht alles mit sich machen lassen. Er hat dann ganz klar angesagt, hier, nee, du Monster, du gehst zurück ins Bett. Und hat auch dieses sehr sensitive Thema angesprochen, zu schlagen. Und da hat er meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung gemacht. Schlagen ist nicht gleich schlagen. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig zu wissen, dass halt, wenn man halt jemandem einen Klaps gibt auf die Finger, ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt ein Kind verprügelt oder so. Und ja. Und womit man halt das Kind halt wieder in die richtige Richtung weisen kann, mit einem Klaps natürlich nicht zu verprügeln, das steht außer Frage.
Ja, genau, es geht, also für mich habe ich so aus dem Kapitel rausgenommen, also dass es darum geht, dem Kind halt Orientierung zu geben. Was halt also funktioniert gesellschaftlich und was nicht funktioniert, also im Zusammenleben mit anderen und ihm da halt entsprechend Richtung zu weisen. Eben durch solche Mittel, also wie halt auch Belohnung und ja, und halt eben auch dann mal einen Klaps auf die Finger. Also wenn es die Katze am Schwanz zieht oder so.
Weil das Kind. Man muss halt auch so sein, ein Kind entwickelt sich halt, möchte sich auch entwickeln und wenn ein Kind nicht die Grenzen gezeigt werden, wie soll es dann auch wissen, dass da wirklich eine Grenze gibt? Zum Beispiel, wenn halt Kinder haben Geschwister und der größere Bruder fängt halt an, das kleinere Kind zu schlagen und zu schubsen und da meint halt Patterson, da muss eindeutig eine Grenze gesetzt werden, dass das zukünftig nicht normal macht, weil das gibt's einfach nicht.
Genau, und das ist ja auch für das kleinere Geschwister dann also ganz schlecht. Also wenn die Eltern da nichts machen würden und dem Kind erlauben würden, also das kleinere Geschwister dann also zu tyrannisieren, also ihm weh zu tun.
Das heißt aber auch, ich muss für mich dann aber halt jetzt in der Rolle als Eltern auch klar sein, was möchte ich und was möchte ich nicht, ne? Also ich muss die Grenzen halt definieren, also die Mühe muss ich mir machen und ich darf auch nicht immer einfach nur aus dem Affekt handeln. Ich muss dabei auch berechenbar und verlässlich sein und nicht sagen, heute darfst du das und morgen darfst du das aber plötzlich nicht und morgen bin ich total wütend und also dann mit klaren Grenzen werden halt so Sachen, die einen wirklich wütend machen, eben vermieden. Und auch wenn man versucht, dann nicht wütend zu sein, nehmen Kinder das ja sehr wohl wahr, dass da was ist. Aber wenn es dann nicht ausgesprochen wird, schafft das halt eine riesen Unsicherheit, weil gar nicht so klar ist, was ist jetzt eigentlich falsch gelaufen.
ich denke mal, da spielt halt auch das Zusammenspiel der Eltern eine sehr wichtige Rolle, dass halt beide Elternteile eine Grenzen haben müssen und die beide an selben Strang ziehen und dann nicht der eine Elternteil das macht und der andere macht wieder genau das Gegenteil, weil es ja auch am Ende ganz verwirrend für das Kind an sich, wenn es immer so und so hin und her geht.
Man braucht auch ein Gefühl dafür, was sie einem Kind dann auch zumuten können, zum Beispiel. Also, was weiß ich, wenn sie jetzt im Restaurant sitzen, ich glaube, das Beispiel kam auch mit den Kindern, wie lange Kinder sozusagen das mitmachen. Also 45 Minuten haben sie dann festgestellt, glaube ich, war die Angabe. Und dann werden die Kinder dann unruhig. Also so lange können sie das denen dann auch zumuten. Also so ein bisschen auch so ein drauf eingehen auf die individuellen Eigenschaften des jeweiligen Kindes. Also wie viel man zumuten kann einfach. Auch bei jetzt Sachen, Aufgaben, die jetzt Kinder irgendwie dann vielleicht machen, irgendwie mal Tischdecken oder so. Und halt dann auch dabei ermutigen, so vielleicht auch ein bisschen herausfordern, also ein bisschen challengen, aber nicht zu viel. Also es ist natürlich dann Fingerspitzengefühl auch gefragt dann, dass man das Kind nicht frustriert zum Beispiel, sondern halt eine gute, gute Mischung findet.
Und ich möchte ja nicht das Thema des Klapses bestärken oder so, auf gar keinen Fall. Patterson hat auch andere Strategien genannt, auch ganz andere, viel, viel wichtigere, dass es zum Beispiel auch ein richtig strenger Blick hilft oder halt auch mal eine harte Stimme ansetzt zum Beispiel, das, was auch hilft. Also dieser Klaps ist dann wirklich die allerletzte Lösung, wenn überhaupt. Und er meint halt auch, dass man halt ausprobieren muss, gucken muss, wie, was hilft denn dem Kind am meisten in diesem Moment.
Ja genau, mit dem Kind helfen ist auch ein wichtiger Aspekt, weil Peterson sagt ja auch, das Kapitel heißt ja auch, dass man nichts machen soll, also das, was man nicht mag an den Kindern, also dass man das nicht zulassen soll, weil das gilt ja auch für andere Erwachsene. Also wenn ein Kind, sag ich mal, so gut erzogen ist, dass es angenehm ist mit ihm, dann gehen auch andere Erwachsene freundlich mit ihm um und fördern das Kind. Also beschäftigen sich mit ihm, spielen mit ihm oder kommen auf irgendwelche guten Ideen oder so, was ja auch total wichtig ist fürs Kind. Und wenn jetzt aber das so ein, sag ich mal, kleines Arsch ist, worauf eigentlich kein Mensch Lust hat, dann lächeln zwar die Leute höflich, weil das macht man halt so mit Kindern, aber eigentlich ist es ein falsches Lächeln. Eigentlich denkt sich jeder, oh, das kleine Arsch, also hau bloß ab. Und also das ist ja klar, ne? Also das ist zwar dann nicht salonfähig, das kann man nicht sagen, schon gar nicht den Eltern, aber jeder denkt's und auf jeden Fall kommt kein Mensch auf die Idee, irgendwas Positives für das Kind zu machen, ne? Also sozusagen irgendwie sich zu engagieren oder so. Und deswegen verbaut man den Kindern halt wirklich die Zukunft ein Stück weit, wenn man sie nicht dazu bringt, sag ich mal, gut mit der Welt klarzukommen und sich gut zu integrieren.
Ja, und man bringt die Kinder dann auch dazu, also dass, wenn sie das dann später merken, so, also wie sie nicht zurechtkommen, also dass sie dann die Eltern hinterfragen und dann sogar auch vielleicht hassen.
Ja, das macht es mitunter schwierig dann auch für einen Erwachsenen, wenn er, sag ich mal, diesen Ärger den Eltern halt sehr lange dann noch nachträgt. So. Für die Eltern immer verantwortlich macht für die eigenen Missgeschicke zum Beispiel im Leben. Das kann viele davon abhalten, halt Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Da muss man dann erst den Schritt machen, für sich davon wegzukommen und zu sagen, jetzt bin ich meine Eltern in Anführungszeichen, jetzt nehme ich das in die Hand und repariere, was vielleicht nicht funktioniert hat oder bringe mir Sachen bei, die ich nicht gelernt habe. Aber ja, das hat halt Folgen natürlich, sage ich mal, das Verhältnis von den Eltern zum Kind hinterlässt Spuren dann auch.
Ja, und dann ist ja auch der umgekehrte Fall, also das, was ja Peterson also ursprünglich anspricht, dass man halt nichts tun soll, also was einen dazu bringt, dass man selber seine Kinder nicht mehr mag. Also dass, wenn man halt den Kindern eine entsprechende Autoritätsperson ist, also sie, also sozusagen, dass das Sozialisationsmedium, also das, also derjenige, der halt hilft, also dass sie gut klarkommen. Und wenn man halt sein Kind, sage ich jetzt mal nicht richtig, also ja, es hört sich zwar blöd an, wenn man das sagt, so in der Hand hat. Aber in gewisser Weise stimmt das ja, weil man formt es ja auch, also ein Stück dann, also indem man ihm halt also die entsprechenden Wege und Möglichkeiten aufzeigt, was gut ist und was nicht. Also dass man dann, also wenn das Kind dann sich halt so ein kleiner Arsch dann immer herausstellt und man macht nichts dagegen, weil man ihm irgendwie, sage ich jetzt mal, weil man dann Angst hat vor dem eigenen Kind, dann kriegt man auch so eine Verbitterung und so einen Groll. Also zum einen gegen sich selber, aber zum anderen auch gegen das eigene Kind. Und das kann dann irgendwann dann sich anstauen und dann bei einer bestimmten Situation dann ganz besonders stark rausplatzen. Ja. Dass dann vielleicht man als Elternteil einen Schreianfall in der Kaufhalle kriegt. Also nur weil das Kind jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu einem anderen Regal gerannt ist, ein bisschen weiter weg von einem, also wo das dann ganz unverhältnismäßig ist.
Genau. Deswegen halt schon eher einfach Grenzen setzen. Ist einfach gesagt, wo es sehr schwierig ist natürlich, diese Grenzen zu setzen und die sich ja klar zu machen, wo sind die, wie weit möchte ich dem überhaupt gehen, dass ich mein Kind doch gerne sehe.
Und die ja rechtzeitig zu bemerken und rechtzeitig zu setzen, die Grenzen. Ja. Weil wenn sich das anstaut zum Beispiel, man hat jetzt dreimal nichts gesagt, aber innerlich staut sich bei den Eltern dann schon die Wut an und dann bei irgendeiner Kleinigkeit, die unverhältnismäßig ist, kommt dann so ein großer Wutausbruch, den das Kind gar nicht mehr adäquat zuordnen kann, weil es unverhältnismäßig ist. Es wäre dann vorher nötig gewesen und das ist halt sehr schwierig. Also es ist wirklich eine echte Herausforderung, gute Eltern zu sein. Habe ich Respekt davor auf jeden Fall.
Geht mir ganz genauso. Also ich respektiere halt wirklich so diejenigen Leute, also die ihr Bestmöglichstes versuchen. Also ihren Kindern, also gute Eltern zu sein, also dass sie halt auch also sozial kompatibel machen.
Ja, und das kann auch sehr schwierig sein, weil Kinder ja unterschiedliches Temperament auch haben. Es gibt dann vielleicht auch einfach jähzornigere Kinder zum Beispiel oder friedlichere Kinder. Das heißt, man hat ja mit unterschiedlichen Charakteren zu tun. Als Eltern weiß man ja gar nicht, was einen erwartet. Es ist auch schlecht, wenn man eine bestimmte Erwartung hat oder eine Vorstellung, wie ein Kind zu sein hat. Am besten so wie das vom Nachbarn zum Beispiel, aber das wird so nicht sein, das wäre sehr unwahrscheinlich. Also man muss auch offen sein dann als Eltern, das Kind quasi so mit seinen Stärken und Schwächen auch anzuerkennen.
Ja, es ist einfach ein harter Job, ne? Und es kostet sehr viel Kraft und sehr viel Mühe auf jeder Ebene. Und das ist halt einfach auch das Ding, dass viele Eltern sich vielleicht dann versuchen, aus der Verantwortung zu stehlen und es dann rechtfertigen nach dem Motto, man muss ja immer nett sein und so. Aber man muss halt auch über seinen Schatten springen und es ist einfach sauschwer, das ständig zu machen und ständig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist aber extrem wichtig. Also eine Sache vielleicht noch, Petersen sagt es halt auch an einem ganz guten Beispiel, dass wenn man das Kind richtig behandelt, auch mit auch den Grenzen und allem, dann führt das eigentlich zu mehr Freiheit für das Kind, paradoxerweise, ne? Weil das Argument ist ja immer, nee, die Kinder brauchen Freiheit und man darf sie nicht einschränken, aber letztlich kriegen sie mehr Freiheit, wenn man sie richtig einschränkt. Also richtig nicht im Sinne von total heftig, sondern halt auf die richtige Art und Weise, weil, also sein Beispiel ist, ne, er hat seinem Sohn, glaube ich, war das dann beigebracht, das Nein. Also als er noch ganz klein war, ne? Immer wenn er irgendwo hingekrabbelt ist und irgendwo wieder versucht hat, Chaos anzurichten, hat er Nein gesagt und hat ihn dann am Bein gepackt und hochgezogen und baumeln lassen und oder irgendwie so ähnlich. Und dann hat das Kind natürlich angefangen zu weinen, aber das musste er dann auch aushalten. Und oder hat es, ich glaube, nicht baumeln lassen, das ist zu heftig, sondern hat es einfach festgehalten, ne, so dass nicht weiterkommt. Also, muss ja auch nicht übertreiben. Und aber jedenfalls hat es dann geweint und dann muss man es auch aushalten und halt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern halt, okay, dann weint's halt, ne? Ist halt sauer, klar, will halt irgendwo hin, Stress machen und geht nicht, doof. Aber und irgendwann hat er, also meint Petersen, dann hat er halt einfach das Nein gelernt. Also da musste er gar nicht mehr ihn festhalten, sondern wenn er gesagt hat Nein, dann hat es einfach von sich aus ohne Weinen und ohne gar nichts, ne, einfach, okay, nee, das darf ich nicht, jetzt muss ich damit aufhören. Und dadurch konnte er das Kind halt einfach auch selbstständig überall rumkrabbeln lassen und musste nicht die ganze Zeit daherrennen und immer ihn abhalten von allem. Also das Kind hat letztlich mehr Freiheit bekommen, Sachen zu entdecken und sich selbstständig zu machen, weil einfach klar ist, ne, er musste höchstens nur so gucken, aha,
okay, das soll er nicht, dann kann er mal Nein sagen, aber er muss da nicht die ganze Zeit hinterherrennen und ihn von allem abhalten. Und also letztlich hat das Kind mehr Freiheit durch die Einschränkung bekommen. Also das ist halt ein interessanter
Aspekt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist auch bei dieser Regel vor allem, dass halt die Eltern immer noch das Leben führen können. Also natürlich haben sie Kinder und die Struktur sieht ganz anders aus, aber dass sie sich halt nicht, wie ich vorhin schon sagte, dass Kindern halt auf den Kopf rumtanzen. Ein gutes Beispiel hat er da auch genannt, da ging es um die Essenszeiten von seinem Sohn und er hat halt dann irgendwann angefangen, sein Essen zu weigern, dann wurde er quengelig, dann ist er in der Nacht aufgewacht und da hat der Patterson erkannt, nee, das geht nicht so weit, der muss jetzt zeitiger essen, damit er nachts keinen Hunger hat und dann das ganze Haus zusammenschreit. Und da hat er halt so eine witzige Strategie entwickelt, hat ihn halt hingesetzt, seinen Sohn damals. Und er wollte halt nicht essen, hat sich halt stur gestellt und er hat halt Peterson mit seinem Finger ihn gepiekst. Da musste er lachen und in dem Moment hat er halt einen Löffel mal reingeschoben. Und er musste halt dann letzten Endes essen. Und das hörte sich halt auch total witzig an. Und dann hat es halt so funktioniert. Er hat seine Nahrung bekommen, konnte wieder gut schlafen. Die Eltern konnten gut schlafen, weil die müssen bei, oder ein Elternteil muss halt auch arbeiten gehen. Und es war die perfekte Lösung für alle letzten Endes.
Genau, und die Bindung also zwischen Sohn und Vater ist dann durch auch gewachsen. Mhm. Er hat mehr Respekt bekommen für seinen Vater, auch mehr Vertrauen. Also der will ihm halt nicht wehtun, also mit diesem Löffel, und er meint es gut mit ihm. Also dass er dann halt auch isst, weil er ja dann selber gemerkt hat, dass er dann auch ruhig war, weil er ja satt war.
Mhm. Das Gesicht soll er sehr gut verzogen haben, aber ganz am Ende hat er sich dann auch beim Vater schlafen gelegt und ist bei ihm eingeschlafen. Das war dann das positive Endresultat nach diesem Kampf mit dem Löffel und Essen.
Das ist auch nochmal ein ganz schönes Bild, also so für dieses Vertrauen.
Ja. Respekt ist aber auch wichtig, so Respekt vor Erwachsenen. Weil Kinder Erwachsene ja dann schon ständig herausfordern. Mhm. Ich glaube, er nennt doch noch ein Beispiel am Spielplatz. Da gab es doch so ein anderes, etwas arschiges Kind, was seine Tochter, glaube ich, irgendwie auf dem Klettergerüst gepiesackt hat und irgendwie so auf die Finger getreten ist so und dabei aber ihn angeschaut hat und geguckt, wie er reagiert so. Wie weit kann er gehen? Also dieses Nachbarkind oder was das war. Es war natürlich nicht sein Kind, er hat dann seine Tochter da einfach weggeholt, aber es war halt ein Beispiel, dass, sag ich mal, wenn jetzt die Eltern zu wenig Grenzen setzen, dann wird das Kind halt so extrem aufmüpfig, weil es das Gefühl hat, ach guck mal, die Erwachsenen, mit denen kann man so hinters Licht führen, die kann man austricksen. Und ja, wenn der Respekt dann fehlt von vornherein, kann das natürlich dann auch einen Charakter dann weiter festigen, sozusagen, dass jemand halt sehr aufmüpfig ist, ja, und nicht wirklich Respekt hat für andere Menschen oder so.
Genau, das können dann so kleine Tyrannen werden, die in der ersten Klasse dann in der Schule, also andere in die Dornenhecke schubsen, ihre Mitschüler. Und also Stühle auf die Tische stellen und dann vor der Lehrerin Klettergerüst spielen. Mitten in der Stunde und die ganze Zeit rumlaufen und dann am Ende auf der Sonderschule landen müssen.
Okay, gut, denke ich mal, ja, Grenzen setzen ganz wichtig bei dieser Regel und genau. Kommen wir zur sechsten Regel. Das wird doch jetzt auch unsere letzte Regel sein für diese Show. Müssen wir uns dann überlegen, ob wir nochmal eine weitere Show dazu machen und die anderen sechs vorstellen, aber zumindest für heute, denke ich mal, sind es genügend, deswegen jetzt noch die letzte Regel, die auch natürlich ein bisschen ähnlich klingt wie die letzten, auch die Essenz, besser gesagt die Essenz davon. Und zwar heißt die, bringe dein Haus perfekt in Ordnung, bevor du die Welt kritisierst. Das ist die sechste Regel. Genau, und ich glaube, wir hatten ja schon einige Beispiele gehört, dass man natürlich auch ja bei sich selber anfangen soll. Auch mit dem Beispiel mit der vierten Regel, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll und explizit bei dieser, dass man natürlich erstmal sein eigenes Zimmer aufräumen soll, bevor man halt bei jemand anderen oder sich bei jemand anderen beschwert.
Ja, da gibt's ja auch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob er ihn zitiert hat oder ob das in einer seiner Vorlesungen ist, den finde ich dabei eigentlich ganz praktisch. Also wenn du noch nicht mal deinen eigenen Haushalt im Griff hast, wie kannst du dir dann anmaßen, eine Stadt regieren zu wollen? Ja. Und das geht halt auch so in die Richtung von den ganzen politischen Aktivisten, ne, die halt quasi ein neues System für die ganze Welt irgendwie erschaffen wollen, das System ändern wollen, aber vielleicht noch nicht mal in ihr eigenes Leben auch nur ansatzweise im Griff haben. Und dann stellt sich halt schon die Frage, wieso sollte jemand eine gute Idee haben, wie man das System anders gestalten kann, wenn er noch nicht mal es schafft, in seinem kleinen Minisystem, in seinem eigenen Haushalt, ja, sag ich mal, erfolgreich zu sein, ne? Weil darauf basieren ja auch größere Systeme. Letztlich ist es ja auch nichts anderes als ein Haushalt, nur halt viel komplexer und viel größer. Und das ist halt so sein Argument, ne? Das finde ich halt total interessant und wichtig, dass man halt einfach auch daraus lernt, wie man sein eigenes Haus führt und gestaltet und daraus dann vielleicht auch mal irgendwann einen Schritt weiterkommt und dann auch Verantwortung vielleicht in der Gemeinschaft oder Gemeinde übernehmen kann und dann vielleicht noch mehr und so. Aber dass es halt so ein Schritt-für-Schritt-Prozess ist und man lernt auf jedem Schritt. Und man kann halt nicht sagen, okay, ich habe, keine Ahnung, ich habe überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt in meinem Leben und in meiner Spüle stapeln sich die schmutzigen Teller und alles ist dreckig und nichts funktioniert und der Wasserhahn tropft und die Uhr von der Mikrowelle ist nicht richtig gestellt. Das fand ich auch ein super Beispiel, was er mal gebracht hat. Ne? Und also die einfachen Dinge, die man eigentlich so in den Griff kriegen könnte, die man nicht in den Griff kriegt, wie kann man dann überhaupt dann kritisieren, wie, keine Ahnung, es in der Welt läuft, ne?
Und ja, genau. Dass man eher vom Kleinen ins Große statt vom Großen ins Kleine aktiv wird. Mhm. Und es ist ja auch arrogant, sage ich mal, wenn man denkt, man könnte die kleinen Schritte überspringen und geht direkt in die Machtposition und entscheidet jetzt für alle anderen. Aber ich meine, so arrogant war ich selber auch. Also ich meine, ich hatte auch so eine Zeit, wo ich halt eher das Schlechte in der Welt gesehen habe, als das Schlechte jetzt in meinem Haushalt, in Anführungszeichen. Also, ja, das ist dann halt auch eine gewisse Naivität und so eine Arroganz zum Beispiel dann in dem Moment. Von jungen Leuten dann auch, die jetzt denken, es wäre so einfach, ja, die jetzt auch sich's einfach machen, die jetzt sagen, hey, ich habe die Lösung, hört alle her, so nach dem Motto, ich brauche mich jetzt nicht mit dem Geschirr aufzuhalten, ich kann direkt Präsident werden. Weil ich habe die Idee, ich habe den Plan, wie es laufen muss.
Ja, genau. Ordnung ist spießig. Genau. Ich fand das auch irgendwie eine ganz gute Metapher, also so im übertragenen Sinne. Mir ging das nämlich immer so bei den Videos, die man auf YouTube sehen kann, wo der Peterson so wirklich massiv beleidigt oder bedrängt wird von irgendwelchen Aktivisten, die ja nun oft auch wirklich junge Erwachsene, sprich Studenten sind, die ihm da alle möglichen Sachen unterstellen, ne? Also wie viel Hass er quasi verbreiten würde und wie viel Gefahr er schaffen würde und das nicht mal merken, dass ihre eigene Kommunikation eigentlich genau das widerspiegelt, was sie gerade unterstellen. Also es war für mich so ein Bild, also wo ich auch dachte, es geht nicht nur darum, bei sich selber aufzuräumen, sondern eben auch zu gucken, das, wofür ich jemanden anderes beschuldige, wie gestalte ich selber das denn bei mir, ne? Und solange ich es nicht schaffe, irgendwie souverän und ruhig über Dinge zu reden, und sollte ich vielleicht niemand anders so angehen. So.
Ja, dass man halt wirklich wieder auf sich selber schaut, anstatt das Chaos irgendwo anders verbreitet und noch schlimmer macht am Ende.
Aber das ist auch das, finde ich, das Beeindruckende an dem Peterson, wenn man ihn dann sieht, wie er halt solchen Vorwürfen dann entgegentritt, dass er auf jeden Fall immer sehr, sehr bestimmt ist und auch sehr genau in der Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Also.
Genau, und er sagt halt auch, dass diese, hat er glaube ich auch irgendwo mal gesagt, dass halt diese Sachen, die werden ja aufgenommen, also diese Aktivisten, also in ihrer, oder in Anführungsstrichen Aktivisten, also mit ihren sogenannten Aktionen. Und dadurch machen sie sich ja eigentlich schon selbst, also so in der, also nicht nur halt in dem Saal, also in dem sie jetzt den Peterson bedrängen, lächerlich, sondern dann auch in der Öffentlichkeit, weil irgendjemand filmt das und stellt es auf YouTube.
Ja, und das Interessante ist, dass die teilweise das sogar selber filmen und selber auf YouTube stellen. Und da sieht man mal, wie völlig verblendet und die sind und wie wenig die über sich selbst wissen und wie fehlgeleitet die sind, weil die denken dann tatsächlich teilweise, jetzt haben wir es ihm richtig gezeigt und das posaunen wir jetzt raus in die Welt und dann sehen die Leute, wie toll wir sind und was für ein schlimmer Mensch er ist. Dabei ist es so offensichtlich genau umgekehrt, aber da fehlt so völlig diese Selbstwahrnehmung. Und das ist ja auch so, wenn man so die Einstellung hat, ich brauche mich nicht um meinen eigenen Haushalt zu kümmern, sondern werde direkt also Präsident oder verändere die Welt. Und es ist ja eigentlich genau dasselbe Phänomen. Also man ist völlig blind
für das, was eigentlich tatsächlich los ist im eigenen Leben und denkt, man ist im Recht, so, ne? Dabei ist überall um einen herum das Chaos. Und für jeden ist es auch offensichtlich, nur für einen selbst nicht.
Mhm. Ja, es ist so eine sehr, vielleicht auch eine unreife, vielleicht kindliche Sichtweise halt, dass man halt eben alles Übel auf das Außen projiziert und halt nicht auf sich selber guckt und die eigene Verantwortung sieht.
Ja. Oder vielleicht, wenn man innerlich auch irgendwie denkt, oh, das ist so ein großer Wust. Also man spürt das irgendwie unbewusst und deswegen will man es gar nicht alles erst angucken.
So aus einer Ohnmacht heraus meinst du, dass man dann...
Genau, dass man so eine
Überkompensiert, überreagiert.
Genau.
Ich musste da immer an mich selber denken, weil ich war ein sehr chaotisches Kind. Und ich bin mit dem Spruch groß geworden, wer keine innere Ordnung hat, kann auch keine äußere Ordnung schaffen.
Das habe ich auch oft gehört.
Mit Therapeuteneltern. Ich fand das furchtbar. Also ich fand das so von oben herab und rückblickend verstehe ich das aber. Also das haut bei mir eine ähnliche Kerbe. Also dass ich denke so, du musst dich ordnen, wenn du was erreichen willst. So.
Aber ist es nicht auch einfach Teil von so einem Erwachsenwerden-Prozess so? Also ich meine, dass man halt als junger Mensch vielleicht eher dazu neigt, die Welt so einfach zu sehen und halt viel zu projizieren und so weiter. Ich meine, später wird man dann ein bisschen weiser oder so.
Ja, aber ich denke, dass man, ich meine, nun, also früher war es ja auch anders möglich, ne? Also, dass Menschen in anderen Lebensbedingungen viel früher Verantwortung übernehmen mussten, weil sie eben früh zum Beispiel in eine Lehre gegangen sind oder irgendwie früher Kinder bekommen haben oder...
Ja, das stimmt.
Weiß ich nicht, ob wir nicht ein Stück weit davon weggezogen worden sind.
Ja, wir sind zu verwöhnt halt in der Gesellschaft.
Ja. Und wir haben halt, die sind alle sagen das ja auch, lass ihn doch oder lass sie doch, das gehört doch dazu, das ist die Freiheit der Jugend, die man hat und so. Aber es sollte, also es muss noch einen Weg geben, ohne dass man mit der totalen Moralkeule eben mehr Verantwortung schon früher beibringt. Denn die Leute gibt es ja auch, mir fallen da als Beispiel, das ist so ein, also da ist es wirklich ziemlich häufig, also ich kann nur für Mädchen sprechen, Pferdemädchen, also die früh viel Verantwortung für Tiere übernommen haben, die sind ganz oft viel geordneter und viel klarer in dem, was sie tun und viel verantwortungsbewusster, weil sie einfach ganz früh für sich entschieden haben, für ein oder mehrere bestimmte Tiere Verantwortung zu übernehmen. Also man kann das, glaube ich, durchaus lernen. So, auch früher, so, als die meisten von uns wahrscheinlich.
Vielleicht ist es heute...
Der Umkehrschluss schickt alle Mädchen in Pferdeschulen.
Ja.
Ich meine, vielleicht ist es heute schwieriger einfach, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir halt doch sehr verwöhnt sind einfach. Wo wir in Saus und Braus leben. Und so viele Ablenkungen haben, so viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, in Gesellschaften, die halt bescheidenere Mittel haben, dass er halt, sag ich mal, das Wesentliche halt mehr Bedeutung hat im Leben. Das, was in der modernen Gesellschaft mit all den Annehmlichkeiten, die man hat, halt oft verloren geht. Also, dass man zu abgelenkt ist mit seinem Facebook-Zeug und seinen Spielen und was auch immer.
Ja, und es ist halt so ein infantiles Element, ne, was so so lange gepflegt wird bei uns einfach. Also so, das ist das ist ja irgendwie auch so ein Lebensstil, so was Hedonistisches.
Absolut, ich meine, ja. Ich denke, dass heute, es ist auch auf YouTube, wenn du guckst, voll mit erwachsenen Männern, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen, als Computerspiele zu spielen oder Videospiele. Und die immer noch in einem Raum sitzen, der wie ihr Kinderzimmer aussieht. Aber es sind erwachsene, verheiratete Männer. Die damit dann aber halt ihr Geld verdienen und so weiter. Aber es ist halt wie so eine Kultur der Infantil, wie sagt man, des Infantilen so ein bisschen.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass man könnte jetzt auch sagen, ja, die Leute haben schon immer auf die Jugend geschimpft und hat sich nichts verändert und so. Aber ich glaube, ein Unterschied vielleicht zu früher ist, dass Peterson sagt ja auch, es braucht eigentlich immer so beide Elemente, dieses Kreative und Neue und Verändernde und halt auch das Konservative und Bewahrende, ne? Und es muss da so eine Balance geben. Und ich glaube, dass halt früher das einfach noch stärker so war, dass vielleicht die Jugend auch rebelliert hat oder halt die Welt radikal verändern wollte oder irgendwelche komischen Gedanken hatte, selbst wenn sie ihr eigenes Zimmer noch nicht
aufgeräumt haben, das gab es wahrscheinlich schon immer, aber es gab halt einfach auch eine Gesellschaft, die dem ein Stück weit entgegensteht. Ne? Also sprich, wenn man dann an die Uni gegangen ist oder Lehre oder was auch immer, dann haben die Leute das einfach nicht mehr durchgehen lassen. Ne? Man musste halt dann sich ein Stück weit fügen und bestimmte Dinge lernen. Also es gab so ein Gegenelement, ne? So diese konservative Einstellung nach dem Motto, bring dein Haus in Ordnung, bevor du jetzt hier irgendwelche Spirenzien machst, die war da halt stärker und gesellschaftlich akzeptiert. Ne? Und heutzutage kann man halt an die Uni gehen und wird dann, statt dass man da dann irgendwie mal richtig sozialisiert wird, kriegt man dann halt noch eingeredet, ja, du musst das Patriarchat stürzen und überhaupt, ne? Also das ist halt schon eine Veränderung und da kommt auch die Kritik, glaube ich, ein Stück weit her von Jordan Peterson, ne?
Ja, genau. Dass es nur um Rechte geht, Rechte, Rechte, Rechte und gar nicht um Verantwortung. So, was bedeutet eigentlich Verantwortung?
Mhm. Also vor allem um Rechte, also so im Sinne von links und rechts. Solche Rechten, also die wollen ja auch unsere Gesellschaft zerstören, also auch diese Polarisierung, also zwischen rechts und links. Und eben diese totale Gleichmacherei.
Ja, das also halt auch alle diese, sage ich mal jetzt, auch wie Peterson zum Beispiel, wird ja auch dann als rechts, als Rechtsradikaler fast hingestellt, so. Von manchen. Was völlig absurd ist, aber.
Ja, genau.
Weil er gibt's, gewisse, ja.
Um auf das Buch direkt zurückzukommen, gibt's eigentlich auch, wir haben jetzt 6 Kapitel gesprochen, wir können dann auf jeden Fall nochmal so die wirklich Essenz rausklären oder besprechen von dem Buch. Da gibt's dann eigentlich auch Kritik an dem Buch. Also wir haben ihn jetzt sehr gelobt, da könnte so ein paar Punkte, wo man sagen können, okay, das könnte vielleicht besser sein oder war ein bisschen schwer verständlich. Habt ihr da was?
Also mir fällt eine Sache ein allgemein. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass er das pathologische Ausmaß der westlichen Eliten unterschätzt. Mhm. Habe ich das Gefühl, sehr deutlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, also ich glaube auch, er hat da einen gewissen blinden Fleck vielleicht oder vielleicht auch keinen blinden Fleck, sondern vielleicht ist es auch einfach, dass er seinen Schwerpunkt anders legt, weil er will ja auch ein Stück weit so sag ich mal, in Anführungsstrichen Patriotismus wiederbeleben im Sinne von, dass man sagt, okay, wir haben eine Kultur, die hat eine lange Geschichte und da ist auch nicht alles schlecht, ne? Und wir müssen irgendwie auch daran anknüpfen, an dem, was gut ist und das bewahren und weiterentwickeln und so. Also ich glaube, das ist so sein Motiv und da legt er halt jetzt nicht so sehr seinen Fokus darauf, was jetzt alles schief läuft im Westen und was alles an der Spitze schlimm ist. Sondern er legt halt eher den Fokus darauf, ne, auf die andere Seite, ne, was ist eigentlich gut und was können wir denn irgendwie auch bewahren und nutzen an dem, was gut ist in unserer Kultur. Und ich glaube, das ist insofern schon ganz wichtig, weil wir leben nun mal in dieser Kultur, ne? Und dann muss man sich halt auch damit auseinandersetzen, was daran eigentlich die guten Seiten sind. Also das ist so sein Schwerpunkt und dadurch, aber es ist schon so, dass er halt einfach, ne, er beschäftigt sich halt nicht damit, was, ne, weil es gibt halt genug und darüber reden wir ja auch ständig in den Radioshows, was halt wirklich ganz und gar nicht gut läuft. Aber das ist halt einfach nicht so sein Schwerpunkt, so ist so mein Eindruck.
Also ist es eine berechtigte Ausnahme, er hat einfach seinen Schwerpunkt auf menschliche Psychologie gelegt und versucht halt Menschen zu helfen, anstatt jetzt vollkommen zu analysieren. Also jetzt psychopathologisch gesehen.
Genau. Das wäre wahrscheinlich auch zu schwierig, kann ich mir vorstellen.
Also gut, aber ich...
Flo? Also ich frage mich, ja, es stimmt schon. Also ich meine, so wird halt, sag ich mal, die positiven Aspekte unserer Gesellschaft, von denen es ja auch welche gibt. Ich meine, ich finde das ja auch ermutigend, sag ich mal, darauf auch das Licht zu werfen. Mhm. Also in welcher Situation wir auch sind, sag ich mal, durch eine Gesellschaft, die zwar tyrannische Aspekte hat, aber auch viele positive Dinge mit sich bringt. Also, dass wir Strom haben, ja, dass es irgendwie warm ist, dass wir das Internet haben, dass wir Computer haben, dass wir überhaupt über diese Dinge sprechen können, ja, über die wir jetzt sprechen. Das ist ja dann schon eine positive Errungenschaft unserer Zivilisation bei allem, was da schief läuft. Also insofern, ja, hat das auch einen guten Aspekt, sage ich mal, dass er diese Themen entweder bewusst oder unbewusst nicht mit einbringt. Oder nicht in dem Ausmaß, ja.
Gut, also er tut ja, also manchmal erwähnt er ja auch, also manchmal unnötige, also bürokratische Aufwände, die zum Beispiel nicht sein müssten oder so. Also es bringt das schon mit ein. Also er berücksichtigt so diese, ja, diese tyrannischen Aspekte und auch so pathologische Individuen und so weiter. Das erwähnt er auch zwar so nebenbei und je nachdem, wie es dann eben gerade mal also auch passt, also zu dem Punkt, den er dann gerade also ausführt. Aber wie ihr schon gesagt habt, also sein Schwerpunkt liegt darauf nicht. Weil es ihm, glaube ich, wirklich darum geht, also das Individuum stark zu machen, Verantwortung zu übernehmen, also zuerst für sich, aber dadurch dann auch also für sein Umfeld. Und dass sich das dann auch auswächst im Idealfall und immer mehr verbreitert.
Ja, genau. Und okay. Der Fokus auf das Individuum, also das finde ich auch einen wichtigen Punkt und ich glaube, das ist auch das, was einem oder was mir vielleicht auch und euch vielleicht ja auch manchmal ein bisschen schwerfällt, ne, weil er dann so sagt, den Westen so lobt und so, ne? Es ist ja schon ein bisschen ungewohnt, wenn man sich überlegt, was halt alles schief läuft. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass er diese Pathologie durchaus sieht. Aber was halt einfach mittlerweile der Fall ist, ist, dass diese Pathologie ganz stark auf Seiten der revolutionären Linken, sag ich mal, zu finden ist, ne? Und man denkt halt immer eher, okay, das sind vielleicht die Rechten oder die Nazis und so, die natürlich auch pathologisch sind, aber die spielen halt, also zumindest die richtigen Nazis spielen nicht so eine große Rolle, aber er sieht halt, dass diese pathologischen Elemente in der Gesellschaft oder vielleicht auch wie in politische Pornologie, die Pathokratie sozusagen eigentlich sich ziemlich auf der Linken abspielt. Ne? Also der Mainstream ist eben sehr stark geprägt von diesen verschiedenen linken Thesen, die halt wirklich schwierig sind, ne, so Kollektivismus und so weiter. Und also insofern hat er, glaube ich, schon einen guten Blick für die Pathologie unserer Gesellschaft, aber sie kommt halt ein bisschen von einer ungewohnten Seite und
Ja, das stimmt.
Okay, gut. Ich denke mal, um kurz die Essenz seines Buchs zusammenzufassen, Maria hat es vorhin schon kurz gesagt, wir hatten es auch mehrmals schon angesprochen, halt übernimm Verantwortung über dein Leben und trage dein Leid und stehe aufrecht und Schulter nach hinten und gehe voran. So ungefähr könnte man das vielleicht ausdrücken. Habt ihr noch einen wichtigen Punkt von wie man das Buch oder die Kapitel, die wir gesprochen haben, noch zusammenfassen könnte?
Ich denke, das Wesentliche hatten wir. Also ich würde es nur wirklich jedem empfehlen, der das Englische versteht, ihn sich live anzuschauen, weil er wirklich ein Ausnahmesprecher auch ist. Ne? Also dieses wirklich von einem Thema aufs nächste zu kommen und ein unglaubliches Wissen, was man ja auch an den Beispielen im Buch merkt, der hat einfach ein unglaubliches Archiv im Kopf parat, auf das er zurückgreifen kann. Und das ist sehr einprägsam und man nimmt da, also das ist wirklich YouTube-Schauen, bei dem man auf jeden Fall immer was mit rausnimmt für sich.
Ja, auf jeden Fall.
Also er spricht auch sehr langsam und also deutlich. Ja. Also so, dass man das auch als Nicht-Muttersprachler, also ihm sehr gut also folgen kann.
Genau, guter Punkt, ja.
Aber er ist auch wirklich jemand, den ich beschreiben würde, so mit Herz und Verstand, also mit Herz vor allem auch. Also der, also sag ich mal, dem man also er spricht die Dinge und die haben wirklich Tiefe halt, weil er wirklich das auch emotional repräsentiert, über was er da spricht. Ja. Und das macht's sehr menschlich auch.
Gut, okay. Dann würde ich sagen, ja. Sind wir fertig für heute? Hören wir uns in 2 Wochen wieder, ob wir nochmal eine Show über den Rest des Buches machen. Müssen uns selber nochmal überlegen. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Und sonst in 2 Wochen mit einer neuen Show, mit was auch immer. Müssen wir noch diskutieren. Okay, dann sage ich von meiner Seite tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.